Die Botschaft »Geh und wecke Jesus auf« wurde am 3.11.1963 in der Grand Way Assembly of God in Tucson, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert Asmis. Lasst uns jetzt ein paar Augenblicke stehen bleiben. Wir werden gleich ein Wort des Gebetes sprechen. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass es einfach ein großes Vorrecht für mich ist, heute Abend in dieser Grand Way Versammlung zu sein und eurem lieben Pastor hier auf seiner Plattform und dieser feinen Gesellschaft zu begegnen. Als ich dort hinten stand, habe ich mich an diesen Liedern erfreut. Ich glaube, es waren Mädchen, denen ich zuhörte, welche diese wunderschönen Lieder sangen. Es gibt nichts Vergleichbares, wenn wir zusammenkommen und dem Herrn dienen, nicht wahr? Lasst uns jetzt einen Augenblick unsere Häupter beugen und zu diesem einen sprechen, zu dem wir gekommen sind, um ihn anzubeten. Unser himmlischer Vater, wir sind heute Abend ein bevorrechtigtes Volk, denn noch leben wir und sind hier versammelt, um dich anzubeten. Wir danken dir dafür. Wir sind jetzt zu keinem anderen Zweck gekommen, als nur dich anzubeten, dir die Ehre zu geben und dich für das zu preisen, was du für uns getan hast. Wir geben ganz gewiss zu, dass wir unwürdig sind. Wir sind dieser Dinge nicht würdig. Wir dürfen den Tag erkennen, in dem wir leben, in dem die Lichter dunkler werden. Heutzutage brauchen wir es wieder, dass der Prophet aufsteht, so wie es zu der Zeit von Samuel gewesen ist, als Eli dabei war, abzunehmen und die Lichter in dem Tempel Gottes ausgingen. Dann erschien Gott auf dem Schauplatz. Herr, wir beten darum, dass du auch heute Abend in unserer Mitte auf dem Schauplatz erscheinst und dich selbst als lebendig zeigst. Der große Prophet aller Propheten, der Sohn des lebendigen Gottes. Durch die Schrift sind wir folgendermaßen gelehrt worden. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne Jesus Christus. O Herr, wir beten darum, dass du heute Abend in unserer Mitte bist, um uns durch deine großartigen Werke und Manifestationen deine Gegenwart kundzutun. Vater, segne diese Versammlung und ihren Pastor, diesen lieblichen, angenehmen Mann mit einem guten Herzen und all seine Verwalter, Diakone und die ganze Gemeinschaft. Möge es einfach eine großartige Zeit der Gemeinschaft werden. Wir vertrauen darauf, dass wir mit einer Freude von hier weggehen und sagen werden, brannten nicht unsere Herzen in unserem Inneren, als er auf dem Wege mit uns geredet hat? Denn wir bitten es in dem Namen von Jesus, deinem Sohn. Amen. Es fühlt sich gut an, wieder in der Gemeinde zu sein. Ich war ein paar Tage weg, um Urlaub zu machen. Ich war zu einem Jagdausflug und jetzt bin ich wieder zurück. Hier auf der Plattform zu stehen, das fühlt sich wirklich wieder gut an. Diese Einladung von eurem Pastor Bruder Mac, hierher zu kommen, besaß ich schon seit ein paar Wochen. Aber wisst ihr, durch die Anrufe und die Orte, wo ich hingehen musste, bekam ich keine Gelegenheit, sie auszuführen. Morgen muss ich nach Phoenix hinauffahren. An dem darauf folgenden Tag fahren wir nach New York. Dort wurde kürzlich eine neue Halle gebaut. Wir haben die ersten Tage in ihr bekommen. Wir werden dort mit Bruder Arne Wick und den mitwirkenden Gemeinden zusammen sein. Ich bin sicher, dass euer Pastor Bruder Wick kennt. Oh nein, nicht Arne Wick. Entschuldigt bitte, ich glaube, der Bruder heißt John und es war die Steingemeinde, der Pastor der großen Steingemeinde. Sie ist die größte Pfingstversammlung in New York. Von dort aus reisen wir dann wieder zurück nach Shreveport in Louisiana, um dort eine Versammlung mit Bruder Jack Moore abzuhalten. Wir sind an jedem Erntedankfest dort gewesen. Vor 3 Erntedankfesten begann ich dort eine Versammlung oder vielmehr der Herr tat es. Entschuldigt bitte. Seitdem hat die Erweckung nicht mehr aufgehört. Ständig kommen Menschen hinzu, werden errettet und mit dem Heiligen Geist gefüllt. Seit dieser Zeit geht es fortwährend weiter. Die Erweckung geht weiter. Wir sind 5 Tage mit ihnen zusammen. Dann kommen wir wieder nach Phoenix zurück, um am 19. dort im Ramada Inn zu beginnen. Ich denke, die erste Versammlung ist am 19., dann am 20., dem 21., dem 22. und dem 23. Normalerweise gehe ich vor der Zusammenkunft der christlichen Geschäftsleute von Gemeinde zu Gemeinde. Aber wir haben Probleme mit, man fängt in der ersten Gemeinde an und die nächste ist dann vielleicht zu klein. Die Menschen finden dort drinnen keinen Platz. Deshalb dachten wir, dass es besser wäre, wenn ich das Ramada bekommen könnte, denn dort gibt es 3.000 oder 4.000 Sitzplätze. Nun gut, dort kann ich sie alle zusammen bekommen, alle miteinander. So kann ich 4 Abende vor der Zusammenkunft der christlichen Geschäftsleute dort predigen. Ich denke, dass ich an 2 Abenden dort sprechen werde. Bruder Roberts und ein paar feine Brüder predigen in dieser Versammlung. Von da aus geht es dann weiter nach Visalia. Bis zum Monat März befinden wir uns hier in den Vereinigten Staaten. Dann reisen wir nach Europa, um dort eine Tour bis zum Monat Juni zu unternehmen. Sie halten dort die Weltkonferenz ab. Dann werde ich auf dem Weg zurück zu der Zusammenkunft der internationalen christlichen Geschäftsleute auch noch 5 Abende in Philadelphia predigen. Von dort aus reisen wir dann nach Durban in Südafrika und weiter, um im September am 2. zu beginnen bis zum 6. Dann fahren wir weiter nach Johannesburg und weiter nach Kenia und Nairobi und dort entlang. Während ich dieses bekannt gebe, bitten wir auf jeden Fall dringend um eure Gebete. Ich sehe eine große Aufrichtigkeit und ein Gefühl der Menschen, die sich hier versammelt haben und Christen sind. Meine Kraft liegt in der Christenheit, in Menschen, die für mich beten. Ich benötige dringend eure Gebete. Tut das für mich, wenn ihr möchtet. Heute Abend wollen wir nicht so viel Zeit verwenden, weil es der Sonntagabend ist und ihr am Montag arbeiten gehen müsst. Aber ich liebe es einfach, über den Herrn zu sprechen. Ich werde so gut ich es nur kann versuchen, mich zu beeilen. Ich glaube, mein Sohn sagte, dass er ein paar Gebetskarten ausgeteilt hat, damit für die Kranken gebetet wird, falls der Herr es so führt, dass für die Kranken gebetet werden soll. Beim Beten für die Kranken sind wir, das ist alles, was wir tun können, einfach für die Kranken zu beten. Wenn es irgendeine Heilung gibt, dann muss sie von Gott kommen. Wenn man über diese Sache nachdenkt, während man spricht, dann denkt man daran, dass alle Möglichkeiten, die du für die Heilung brauchst, schon vorhanden sind, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, diese Sachen auf Golgatha bezahlt hat. Sie stehen jedem offen, der da will. Und du kannst die göttliche Heilung empfangen. Die einzige Sache, die es braucht, um zu wirken, ist dein Glauben. Denk doch nur, die Elektrizität fließt in den Kabeln, aber du musst den Schalter drücken, versteht ihr? Du musst den Schalter drücken. Durch den Glauben drückst du den Schalter und glaubst, dass es funktioniert. Nun, wenn alle Leitungen richtig verbunden sind und der Strom in dem Kabel fließt, dann wird etwas passieren, wenn du diesen Schalter drückst. Gut, auf dieselbe Weise verhält es sich mit der göttlichen Heilung, mit der Errettung oder mit allen anderen Eigenschaften, für die Christus gestorben ist, um sie uns zu geben. Alles wurde auf Golgatha vollbracht. Die einzige Sache, die wir zu tun haben, ist durch Glauben den Schalter zu drücken. Dann funktioniert es. Das Licht brennt. Es ist genauso einfach. Wenn wir für die Kranken beten, dann bezeichnen sie uns oft als göttliche Heiler. Aber es gibt wirklich... In Ordnung, mein Herr, Dankeschön. In Wirklichkeit gibt es so etwas wie einen göttlichen Heiler gar nicht. Denn Christus ist dieser Heiler. Seht ihr das? So etwas wie einen göttlichen Erretter gibt es unter den Menschen nicht. Christus ist unser Erretter. Denk nur daran, dass jede Person, die errettet worden ist oder jemals errettet werden wird, auf Golgatha errettet worden ist. Dort geschah es, dass er für unsere Übertretungen geschlagen wurde, dass wir durch seine Striemen geheilt worden sind. Genau dort geschah es für uns. Nun, die ganze Sache, die nötig ist, ist das Wort zu predigen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, beauftragte seine Jünger, in die ganze Welt hinauszugehen und von dort aus das Evangelium zu predigen. Er sprach, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wir finden immer 3 Arten von Gläubigen in der Versammlung. Das sind wahre Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige. Sie sind alle dort drinnen zu finden. Zu seiner Zeit gab es diese genauso. Und jetzt haben wir sie auch. Aber der echte Gläubige versucht nicht irgendeine großartige, verstandesmäßige Redegabe zu finden. Oder irgendeine gut gekleidete Person oder irgendeinen, der sich selbst als Meister auf der Plattform versteht, sondern mit einfachem Glauben. Christus ist so einfach, dass die Klugen darüber hinweggehen. Sie werden es nie begreifen. Trotzdem ist es so einfach wie deine rechte Hand. Wisst ihr, Jesus dankte dem Vater einmal dafür, dass er es vor den Augen der Weisen und Klugen verborgen und es den Kindern offenbart hat, die lernen wollen. Seht ihr? Und heutzutage, wo unsere Gemeinden sich so sehr in Szene setzen wie in Hollywood, anstelle des einfachen, verständlichen, klaren Evangeliums, es ist nur noch eine Modenschau geworden und ein verstandesmäßiges Äußeres, sodass es die Menschen zu verwirren scheint. Aber ich liebe es einfach, auf die Weise, wie es die Bibel hier sagt, in Einfachheit zu glauben, dass das Werk durch diesen großartigen einen, Jesus Christus, beendet ist. Ihn lieben wir und geben ihm den Lobpreis. Lasst uns jetzt über ihn sprechen. Zuerst lesen wir etwas aus seinem Wort. Ich liebe es, aus seinem Wort zu lesen, denn die Bibel sagt, dass der Glauben durch das Hören kommt, durch das Hören des Wortes Gottes. Nun, wie viele glauben das Wort Gottes? Lasst uns das sehen. Oh, das ist schön. Wenn wir dieses Wort glauben, dann ist das alles, was wir tun müssen, wenn wir es glauben. Nun, das ist die Hauptsache, wenn wir es nur glauben. Achtet einmal darauf, dass ich mich ändern muss, während die Zeit vergeht. Ich muss sagen, gut, letztes Jahr habe ich eine bestimmte Sache getan, aber ich habe sie nicht richtig gemacht. Ich habe mehr dazu gelernt. Du genauso. Wir alle tun das. Die Wissenschaft tut das. Die Wissenschaft wird eine Sache hervorbringen und behauptet, dieses ist wissenschaftlich bewiesen. Und innerhalb eines Jahres ist es nicht mehr wissenschaftlich bewiesen. Aber das Problem bei ihnen ist, dass sie es nicht zugeben wollen. Wir müssen es zugeben und sagen, dass wir verkehrt sind. Seht ihr? Aber bei Gott ist es so, dass er keine Fehler macht. Seine erste Entscheidung ist seine einzige Entscheidung, weil er unfehlbar ist. Um unfehlbar zu sein, muss es vollkommen mal vollkommen plus vollkommen sein. Vollkommen ist unfehlbar. Er wusste von Anfang an alles. Er muss niemals ein Wort zurücknehmen. Er muss nie dazulernen, weil seine erste Entscheidung die einzige Entscheidung ist, die je getroffen werden kann. Er lernt nicht mehr dazu und wird klüger, so wie wir es behaupten würden, sondern er war von Anfang an vollkommen. Wenn wir deshalb irgendetwas in der Bibel lesen, glauben wir ganz entschieden, dass es das Wort Gottes ist. Wenn wir dieses lesen, dann können wir unsere Seele sofort darin ruhen lassen. Gott kann es niemals ändern. Wenn er es ändert, dann ist er nur genauso wie ich. Dann ist er fehlbar und voller Fehler. Aber er ist nicht fehlbar und er kann keinen Fehler machen. Deswegen ist der Plan, den Gott bei der ersten Person festgelegt hat, um diesen Menschen zu befreien, der zu ihm gekommen ist und der dasselbe Problem hat, was du heute Abend hast, wenn es zum Beispiel um die Errettung gehen würde, derselbe Plan, mit dem er dich befreit. Er besaß einen Plan und das war sein vergossenes Blut. Ein Mensch kommt wegen einer Krankheit zu ihm, er muss für immer auf derselben Grundlage handeln, auf welche er diesen Menschen heilte. Wenn er einmal bei einer Sache, in der er eine Weise und ein anderes Mal auf die andere Weise gehandelt hätte, dann wüsstest du nicht, wie man sich ihm gegenüber verhalten soll. Aber ihr seht, dass er jedes Mal ganz genauso handeln muss. Deshalb können wir ihm vertrauen, versteht ihr? Wenn irgendetwas, um das wir gebeten haben, nicht geschieht, dann müssen wir uns prüfen und feststellen, wo das Kabel unterbrochen worden ist. Seht ihr? Irgendwo stimmt etwas nicht. Vielleicht gab es zu viel Druck und die Sicherung ist herausgeflogen. Wir müssen die ganze Sache in Ordnung bringen. Wenn dann alles, wenn unser Geist uns nicht verurteilt, wenn uns nichts verurteilt, dann haben wir Gunst bei Gott. Und wir wissen, dass wir das bekommen, um was wir gebetet haben. Wir bekommen unsere Bitte, weil wir uns nicht verurteilt fühlen. Aber wenn wir uns durch Unglauben verurteilt fühlen, wenn irgendeine Sünde ist Unglauben. Es gibt nur zwei Kategorien, zwei Dinge, durch welche jede Person auf dieser Welt lebt, und das ist entweder der Glaube oder der Unglauben. Es gibt nichts Halbes dazwischen. Es gibt heute Abend keine nüchtern betrunkenen Menschen. Es gibt heute Abend keine weißen Vögel, die gleichzeitig schwarz sind. Es gibt keinen heiligen Sünder. Entweder sie sind wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Entweder wir glauben oder wir glauben nicht. Deswegen glaube ich, wenn Jesus die Erde richtet, Gott wird die Erde durch Jesus Christus richten. Ich glaube, dass wir durch diese Bibel gerichtet werden. Nun, Gott kann nicht gerecht sein. Wir glauben das natürlich und souverän sein, wenn er keinen Maßstab dafür besitzt, wie er uns richtet. Gut, wenn Sie behaupten, er wird die Welt durch die Gemeinde richten, dann ist die Frage, durch welche Gemeinde? Seht ihr, die Katholische sagt, wir sind es. Gut, welche Katholische? Gut, die Römische sagt, wir sind es. Die Griechische sagt, nein, nein, wir sind es. Seht ihr? Und die Methodisten sagen, wir sind es. Die Baptisten sagen, wir sind es. Und die Pfingster sagen, wir sind es. Und die anderen sagen, wir sind es, seht ihr? Aber ich, das würde viel zu verwirrend sein. Die Menschen wüssten nicht, was sie glauben sollen. Aber im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dort kommt unser Gericht her, von der Bibel. Lasst uns deswegen jedes Wort davon glauben. Und ich habe gesagt, dass man durch dieses Erlebnis der Wiedergeburt jede Verheißung Gottes mit einem Amen bekräftigen wird. Sie werden nicht versuchen zu behaupten, gut, das galt für eine andere Zeit oder das gilt nicht für uns. Der Heilige Geist war nur für die Menschen der früheren Zeit. Nein, nein. Petrus sagte am Tag von Pfingsten, die Verheißung gilt euch, euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Jesus beauftragte seine Gemeinde, indem er sprach, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und, das ist ein Verbindungswort, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden in Zungen sprechen, sie werden Schlangen aufheben oder tödliche Sachen trinken und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Nun, das ist entweder richtig oder es ist verkehrt. Für mich ist das einfach. Ich glaube einfach, dass es stimmt und das ist alles, wonach ich mich richte. Diejenigen, die versuchen, es wegzuerklären, ich kann es einfach nicht so annehmen. Ich glaube, dass es sich um das Wort Gottes handelt und dass es die Wahrheit ist. Nun, ich mag nicht genügend Glauben besitzen, um dieses alles auszuführen, aber ich würde gewiss keinem im Wege stehen wollen, der genügend Glauben dafür besitzt. Ich mag nicht genügend Glauben besitzen, um wie Henoch zu sein, der einen Nachmittagsspaziergang mit Gott machte und nicht zu sterben brauchte, sondern einfach nach Hause ging. Aber wisst ihr, ich würde gerne jemanden sehen, der es jetzt tut. Ich möchte diesen, der das tut, auf keinen Fall im Weg stehen. Ich bete für diese Art des Glaubens, weil dieses die Art von Glauben ist, die wir haben müssen. Wenn wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, werden wir in einem Augenblick verwandelt, in einem Augenzwinkern und mit den auferstandenen Toten zusammen hinaufgenommen, um dem Herrn in der Luft zu begegnen und für immer mit ihm zusammen zu sein. Das ist das Verlangen unseres Herzens. Lasst uns jetzt in Matthäus das 8. Kapitel aufschlagen und mit dem 23. Vers beginnen, um daraus einen kleinen Teil der Schrift zu lesen und damit einen Zusammenhang oder einen Text zu bekommen. Es sind ein paar Schriftstellen, die ich hier aufgeschrieben habe, auf die ich mich beziehen möchte, und ein paar Anmerkungen und Notizen. Wir beginnen mit Matthäus Kapitel 8, Vers 23 und lesen bis einschließlich Vers 27. Und als er in das Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Ich mag das. Sie folgten ihm, wo immer er hinging. Und siehe, es erhob sich ein großes Ungetüm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und die Jünger traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es ward eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? So der Herr will, möchte ich nur einen kurzen Vers daraus nehmen. Es klingt ein wenig merkwürdig, es sind nur drei Worte. Gehe, wecke Jesus. Oder Jesus auf den Schauplatz rufen. Nun, dieses geschah zu einer gewaltigen Zeit der Versammlungen unseres Herrn oder bei seinem irdischen Predigtdienst. Ich glaube, dass sein irdischer Predigtdienst nie aufgehört hat, weil er jetzt in seinem Volk lebt. Gott war in Christus und Christus in seinem Volk. Er tut jetzt dieselben Werke, die er damals tat. In dem vorhergehenden Kapitel sehen wir, dass er an dem Tage müde und abgekämpft war. Markus Kapitel 4, Vers 35. Dort sehen wir, dass er die Schwiegermutter von Petrus vom Fieber geheilt und dass er dort viele große Wunder vollbracht hatte. Wir sehen hier, dass er in Gleichnissen lehrte und immer alles auf das Geheiß seines Vaters tat. Es wäre schön, wenn wir uns alle ihn zum Beispiel nehmen würden, immer mit den Angelegenheiten des Vaters beschäftigt zu sein. Er muss auf seine Weise müde und abgekämpft gewesen sein. Ich kann ihn mir vorstellen, er musste den See überqueren, um nach Galiläa zu kommen. Und als er losfuhr, um hinüberzufahren, war er so müde und schwach, weil durch alle diese Dinge, die er getan hatte, Kraft von ihm ausgegangen war. Er hatte gepredigt und für die Kranken gebetet. Und weil er Gott war, wusste er, dass noch eine gewaltige Arbeit vor ihm lag. Er wusste, dass dort drüben in Gadara ein Verrückter lebte. Seit Jahren lebte er als Verrückter. Es wird uns berichtet, dass er ein junger Mann war, der seinen menschlichen Verstand verloren hatte. Er lebte mit diesem bösen Geist dort draußen in den Gräbern. Was ist das für ein Ort, für einen Menschen, um da zu leben auf einem Friedhof? Aber das passt zu einem Teufel, inmitten toter Dinge zu leben. So lebte er dort draußen. Er war so schrecklich besessen von diesen Dämonen, bis er sogar Ketten zerriss. Seine Stärke war eine Superkraft. Habt ihr jemals einen Menschen gesehen, der auf diese Weise durch einen bösen Geist befallen ist? Seine Kraft ist um einiges größer als zuvor. Ich habe sie in den Versammlungen beobachtet. Ganze Gruppen von Polizisten konnten sie nicht festhalten. Sie hätten die Polizisten in Stücke reißen können. Sie warfen sie zur Seite, liefen hinaus und benahmen sich schrecklich. Bei ihm war es so, weil er sich diesem bösen einen so völlig ausgeliefert hatte und er von ihm Besitz nahm. Er hatte keinen eigenen Verstand mehr. Er tat nur noch das, was der böse Geist ihm eingab. Dann dachte ich daran, wenn ein Mensch, der sich dem Teufel völlig ausgeliefert hat, vielleicht fünfmal so stark ist, wie er vorher war, was dann eine vollständige Übergabe an Gott bei einem Menschen bewirken würde. Was würde es bei einem Krüppel bewirken, der einen schwachen Leib hat und nicht mehr gehen kann oder so etwas? Wenn wir uns nur einfach vollständig dem Heiligen Geist ausliefern könnten, da gibt uns das eine Superkraft, um in dem Namen aufzustehen, denn größer ist der, der in euch ist, als der, welcher in der Welt ist. Seht ihr? Die Kraft Gottes, die in euch ist, ist größer als jedes Leiden, das über euch kommen kann. Es gibt nichts, was euch übernehmen kann, was euch beseitigen kann, weil ihr voller Superkraft seid. Diese Superkraft ist der Heilige Geist, der dein Leben beherrscht, wenn du ein Christ bist. Diese gewaltige Arbeit lag am nächsten Tag vor ihm und er wusste dieses. Während das Schiff so den See überquerte, nahm er die Gelegenheit wahr, ein wenig auszuruhen. Nun, der Bruder, der Pastor hier und die anderen Prediger wissen, was es bedeutet, wenn man sich zwischen den Versammlungen vom Morgen und der Versammlung des Nachmittags befindet. Wisst ihr, sehr oft und besonders, wenn man noch einige Kilometer zurückgelegt hat, wie ich, würde man sich gerne hinlegen und ein paar Minuten ruhen, weil man einfach müde ist. Denkt daran, dass Jesus Mensch war. So sehr menschlich, dass er sterben konnte. So sehr Mensch, dass er weinen konnte. So sehr Mensch, dass er hungrig sein konnte. Auf der einen Seite war er so sehr Mensch, weil er der erschaffene Sohn Gottes war. Gott wohnte in ihm, aber er war ein Mensch. Er war gleichzeitig ein Mensch und Gott. Gott erschuf eine Blutzelle im Mutterleib der Jungfrau Maria. Wir wissen, dass das Blut, das Hämoglobin, von dem männlichen Geschlecht kommt. Ein Huhn kann ein Ei legen oder ein Vogel, aber wenn sie nicht mit dem Menschen zusammen gewesen ist, kann es nicht ausgebrütet werden. Es ist dann nicht befruchtet. Deswegen kommt es von dem Männlichen. In diesem Fall war das männliche Gott, ein Geist, Jehova, der Vater. Er überschattete die Jungfrau und erschuf diese Blutzelle, die den Mann Christus Jesus hervorbrachte, welcher der Sohn Gottes war. Nun, er war weder Jude noch Heide. Er war Gott. Seht ihr, er besaß weder jüdisches Blut, noch besaß er heidnisches Blut. Er besaß das Blut Gottes, erschaffenes Blut, um uns zu erretten. Deshalb gibt es weder einen Juden noch einen Heiden, der behaupten kann, dass er zu uns oder zu diesem gehörte. Er starb für die gefallene Rasse Adams, für beide Seiten, für alle Menschen, überall für die, welche ihm glauben würden. Er gönnte sich diese kurze Ruhe und seine Jünger gingen auf dem Boot an ihre Segel. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr gute Seeleute waren, weil sie praktisch dort auf dem See geboren und aufgewachsen waren. Sie kannten alle Tücken des Sees, diese heimtückischen Wellen, wo sich die Strömungen befanden und wo man Fische finden konnte und wussten die Stunden und die Zeiten. So nahmen sie ihre Ruder und folgten ihm. Er wollte nach Gadara hinüber. Er hatte gerade auf dieser einen Seite eine Erweckung beendet und wollte den See überqueren. Weil er müde war, ging er zu dem hinteren Teil des Schiffes. Einer der Schreiber berichtete, dass er sich auf ein Kissen legte. Er muss sehr müde gewesen sein. Denkt nur einmal ein paar Augenblicke darüber nach, wie sehr er sich dafür bemühte, uns zu erretten. All diese Sachen dienten uns zum Besten. Er ging hin, um sich niederzulegen. Nun, die Jünger, die Erweckung ist vorbei. Die Erweckung von dem Tag ist zu Ende und jetzt sind sie wieder an ihrer Arbeit des Ruderns und Segelns. Sie müssen sich an den Werken, die sie von ihm gesehen hatten, erfreut haben. Sie müssen über seine Taten diskutiert haben, die Werke, die er getan hatte, weil er sich hinten im Boot befand und schlief. Ich denke, dass vieles davon auf die Zeit zutrifft, in welcher wir jetzt leben. Die Erweckung, die wir gerade erst erlebt haben, diese pfingstliche Erweckung, diese große Heilungserweckung, welche überall die ganze Welt erschüttert hat. Denkt nur daran, dass die Erweckungsfeuer in der ganzen Welt überall um die Welt herum auf jedem Hügel brennen. Ich bereise sie fortwährend, ich mache mich bereit, die nächste Weltreise zu begehen. In jedem Land, in jeder Nation brennen die Erweckungsfeuer von Pfingsten. Die Presbyterianer empfangen es, die Baptisten, die Lutheraner und die Methodisten. Es ist ganz gewiss die letzte Wache, in welcher Gott sein Volk ruft. Diese gewaltigen Erweckungsfeuer brennen. Bei diesen Jüngern war es so, wie bei uns heutzutage, dass die Erweckung vorüber war. Sie hatten sich vielleicht vorne im Schiff versammelt oder bei ihren Rudern. Sie unterhielten sich über das, was er getan hatte, über seine Werke, die ihnen ganz klar zeigten, dass er das war, was er für sich in Anspruch nahm. Nun wisst ihr, eine Person kann fast alles für sich in Anspruch nehmen, aber das ist nicht das Zeichen dafür, dass sie auch das sind, was sie in Anspruch nehmen. Seht ihr? Wir stellen das in allen Lebensbereichen fest. Wir sehen Verkäufer, die den Anspruch stellen, Verkäufer zu sein, und sie sind es nicht. Wir sehen Elektriker, die den Anspruch erheben, Elektriker zu sein, und sie sind es nicht. Wir sehen Mechaniker, die den Anspruch stellen, Mechaniker zu sein, und sie sind es nicht. Und wir sehen Menschen, die den Anspruch erheben, Christen zu sein, und sie sind es nicht. Jesus hat ganz klar ausgesagt, wie ein Christ ist. Versteht ihr? Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben, was sie tun würden und was die gläubige Gemeinde tun würde. Er ist Gott und er ist unfehlbar. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nie vergehen. Deshalb muss es immer so bleiben. Er sagte es und ich glaube es. Nun, die Jünger diskutierten miteinander darüber, was seine Werke ausrichteten und wie die Menschen diese aufgenommen hatten. Ihre Unterhaltung mag darin bestanden haben, dass sie sich über ihn als Messias unterhielten. In den Gedanken mancher Menschen gab es darüber keinen Zweifel. Zum Beispiel haben sie vielleicht gesagt, nun, Mose sagte, dass der Herr, unser Gott, einen Propheten erwecken wird wie ihn. Wer auch immer auf diesen Propheten nicht hören wird, wird aus dem Volk ausgerottet werden. Nun, wir wissen, dass der Messias ein Gottprophet sein wird. Er wird ein Mann sein, der ein Superprophet sein wird. Er würde der Gott der Propheten sein, aber in den Handlungen würde er ein Prophet sein, weil das Wort Gottes nur zu dem Propheten kommt. Das Wort Gottes kommt zu dem Propheten. Nun, dann ist er, das war nur das Wort, welches zu dem Propheten kam, aber er war das Wort. Seht ihr? Das ist der Unterschied. Deshalb musste er ein Prophet sein. Ohne Zweifel haben sie sich auch darüber unterhalten, als Simon ihn das erste Mal sah und er ihm sagte, wer er ist und wie der Name seines Vaters lautete. Und er wusste, dass dieser Mann ihn nicht kannte. Deshalb wusste er, dass dieser ein Prophet sein musste. Als Philippus dieses sah, ging er hin und erzählte es Nathanael. Nathanael kam dann dorthin, um sich das anzuschauen und was da vor sich ging. Jesus sprach ihn an und sagte, siehe ein Israelit, in welchem kein Falsch ist. Wisst ihr, das war dort draußen in der Versammlung, als er mit Philippus dort stand. Er fragte, Rabbi, seit wann kennst du mich? Mit anderen Worten, es war das erste Mal, dass sie ihn überhaupt getroffen hatten. Er sprach, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum saßest, sah ich dich. Oh, du meine Güte. Er rief, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Nun, das machte ihn zum Messias. Natürlich standen dort auch ein paar der großartigen, strenggläubigen, die dieses nicht glaubten. Sie mussten ihrer Versammlung Antwort geben. Sie sagten, dieser Mann ist ein Belzebub. Er hat den Geist von Belzebub. Belzebub war ein Teufel, der ein Wahrsager oder ein Zauberer ist. Auf diese Weise schafft er das. Es ist Gedankenübertragung. Er liest durch Zauberei ihre Gedanken oder etwas in der Richtung und das macht ihn zu einem Teufel. Jesus hatte ihnen gesagt, dass alle Arten von Lästerungen durch den Sohn des Menschen vergeben werden, ausgenommen die Lästerung des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Der Heilige Geist war noch nicht ausgeteilt worden. Wenn der Heilige Geist kommen würde, nachdem die Versöhnung vollbracht wurde und das Werk tut, welches Jesus tat, dann würde es eine unverzeihliche Sünde sein, dieses einen bösen Geist zu nennen. Denkt darüber nach, seht ihr? Jesus war dort, um das Wort sichtbar zu machen. Der Mensch befand sich immer noch in der Sünde und hatte nur ein Tieropfer dafür. Das Leben eines Tieres konnte nicht auf den Gläubigen kommen, weil es ein Tier war und dieser war ein Mensch. Das Tier besitzt keine Seele, aber der Mensch. Hier stand der König der Seelen, Gott selbst, sichtbar gemacht in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Als er starb, kam der Geist Gottes auf den Gläubigen zurück. Wenn dann eine Person die Gelegenheit hatte, dieses zu empfangen und dieses Wirken des Geistes als vom Teufel bezeichnete, war es unverzeihlich. Es kann niemals vergeben werden. Nun, meine kleine Südstaatlermutter war eine gute Frau. Als ich noch ein kleiner Junge war, bevor ich mich bekehrt hatte, ich hatte das Vorrecht, meine Mutter zu Christus zu führen und sie zu taufen. Ich sah sie sterben, ich hielt ihre Hände, während sie starb. Sie sprach von Jesus und pries seinen Namen, bis sie nicht mehr sprechen konnte. Ich sagte, Mutter, wenn du ihn immer noch liebst, dann zwinkere mit den Augen. Sie zwinkerte nur mit ihren Augen und die Tränen liefen an ihren Wangen herab und sie ging, um Gott zu begegnen. Bevor sie es besser wusste, sagte sie früher immer zu mir: Billy, wenn die Lästerung des Heiligen Geistes die unverzeihliche Sünde ist, dann bedeutet dieses, dass einem Mensch, der sich selber das Leben nimmt, nicht dafür vergeben werden kann. Das war ihr Gedanke dazu. Aber später verstanden wir, dass Lästern bedeutet, den Heiligen Geist lächerlich zu machen, sich darüber lustig zu machen, darüber zu reden und darüber zu spotten. Jesus sagte ihnen hier: Ihr könnt diese Dinge tun und mich Beelzebub nennen und ich werde euch dafür vergeben. Aber wenn der Heilige Geist gekommen ist, nachdem ich weg bin, dann kann es nicht mehr vergeben werden, diesen zu lästern. Wenn er kommt, er ist kein Gedanke, er ist eine Person, er ist ein persönliches Fürwort, er ist eine Person. Wenn er kommt, wird er eure Übertretungen in dieser Hinsicht nicht vergeben. Versteht ihr? Er wird absolut die Werke tun, die ich tue. Er wird meinen Predigtdienst fortsetzen. Er wird euch diese Dinge lehren, die ich euch gelehrt habe, wird euch die zukünftigen Dinge zeigen. Versteht ihr? In Hebräer Kapitel 4 steht: Denn das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet bis zum Mark des Knochens und ist ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Der Heilige Geist unterscheidet, weil er das Wort ist. Er ist das Wort. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und ist ein Unterscheider der Gedanken und der Absichten des Herzens. Oh, sie hätten das eigentlich wissen sollen. Sie unterhielten sich über all diese Dinge, wie die Frau am Brunnen vorbeikam, über den blinden Bartimäus und über viele andere Dinge, die Sachen, die sie ihn tun sahen. Sie müssen sich darüber unterhalten haben. Sie waren davon überzeugt, dass dieser der Messias war und kein anderer Mann seinen Platz einnehmen konnte. Aber wieso? Sie hatten seit Hunderten und Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr auf der Erde gehabt. Und ganz plötzlich stand dort ein Prophet mit dem Namen Johannes auf, der keinen Ruhm für sich selbst annahm, sondern nur Folgendes ankündigte oder verkündigte: Der Messias ist jetzt direkt unter euch. Dort in eurer Mitte steht der eine. Oh, du meine Güte, er war davon überzeugt, dass sie ihn erkennen würden, dass die Stunde nahe ist. Johannes der Täufer war ein großartiger Mann. Ihr wisst von seiner Geburt und wie er den Heiligen Geist noch in seinem Mutterleib empfing, bevor er geboren wurde. Das geschah, während Maria, die eine Jungfrau war, vorbeikam und ihr erzählte, dass sie ein Baby bekommt. Sie erzählte Elisabeth, dass sie ein Baby bekommt und wie der Heilige Geist erschienen war oder vielmehr der Engel des Herrn und ihr erzählt hatte, dass sie auch Mutter werden würde. Sie berichtete: Ich werde einen Sohn bekommen und ich werde ihnen den Namen Jesus geben. Als sie sagte Jesus, war es das erste Mal, dass dieser Name jemals von menschlichen Lippen ausgesprochen wurde. Ein kleines Baby lag leblos im Mutterleib und sie machte sich darüber Sorgen. Es war schon 6 Monate alt und leblos. Das ist völlig unnormal. Aber sobald der Name Jesus das erste Mal über menschliche Lippen kam, kam dieser kleine, leblose Johannes im Mutterleib zum Leben und hüpfte vor Freude. So berichtet es die Bibel. Wenn dieses bei einem leblosen Baby geschieht, was sollte es dann bei einer wiedergeborenen Gemeinde bewirken, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Es sollte die Kranken heilen und die Verlorenen erretten. Seht ihr? Sobald dein Gruß an mein Ohr drang, hüpfte mein Baby im Mutterleib vor Freude. Seht ihr? Vom Mutterleib an war er voll Heiligen Geistes. Und dieser mit dem Heiligen Geist erfüllte Mann, und das obwohl sein Vater ein Priester war, normalerweise war es zu jener Zeit Sitte, dass das Kind der Tradition seines Vaters folgte oder dem Beruf seines Vaters. Und jetzt stellen wir fest, dass das Werk von Johannes so wichtig war, dass er nicht in die Schule der Priester gehen durfte, in welche sein Vater gegangen war, weil sie sonst sagen würden: Nun, ihr wisst, dass Bruder so und so hier dazu verpflichtet ist. Du musst den Messias ankündigen. Dieser hier ist es. Nun, du weißt, dass es dieser hier ist, denn schau, er ist so ein netter Bursche. Es handelt sich in etwa um die gleiche Wahl, welche die Jünger trafen, als sie auslosten, wer den Platz von Judas einnehmen sollte. Das Los fiel auf Matthias. Sie erwählten Matthias durch das Los, aber Gott erwählte Paulus. Seht ihr, das war anders. Passt auf. Wir stellen fest, dass sein Werk so wichtig war, dass er in die Wüste ging und dort blieb, bis er 30 Jahre alt war. Als er dort herauskam und predigte, wusste er, was für eine Person Jesus sein würde. Er stand dort und war sich so sicher, dass es an diesem Tag geschehen würde, so dass er sagte, dort steht einer unter euch, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Eines Tages stand er dort und schaute und er sah ein Zeichen vom Himmel herabkommen. Er erkannte ihn durch ein Zeichen. Johannes gab Zeugnis davon. Er bezeugte es folgendermaßen. Ich bezeuge, dass ich den Geist Gottes wie eine Taube aus dem Himmel herabkommen sah und eine Stimme sprach, dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Er kündigte den Messias an, weil er das Zeichen des Messias gesehen hatte. Nachdem diese Erweckung für diesen Tag vorüber war, müssen sich die Jünger darüber und über die Haltung einiger Leute unterhalten haben. Manche glauben und manche glauben nicht. Das ist dieselbe Situation, die wir auch heutzutage antreffen. Es gibt Menschen, die glauben und manche glauben nicht. Wir sehen das in allen Versammlungen. Manche glauben überhaupt nicht. Zu jener Zeit sagten einige, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Er spricht nicht wie ein Priester oder wie ein Prediger. Was dieser Mann spricht, geschieht hier auch. Seht ihr? Er macht das sichtbar, worüber wir predigen. Seht ihr? Noch nie hat ein Mensch so wie er geredet. In Ordnung. Und dort gab es einige Ungläubige. Sie sagten, dieser Mann ist Beelzebub. Er kann dieses nur durch den Geist des Teufels tun. Jesus hatte sie getadelt. Dann muss gesagt worden sein, vielleicht hat der junge Mann Johannes es gesagt, denkt doch nur daran, Brüder, dass wir ihn jetzt bei uns haben. Oh, was für ein Gedanke. Er ist jetzt bei uns im Schiff. Mein kostbarer Bruder und meine kostbare Schwester, wenn wir heute Abend doch nur ein paar Augenblicke zur Ruhe kommen könnten, damit wir erkennen, dass dieser Messias, über welchen wir geredet haben und von dem Gott sagte, dass er kommt, hier auf Erden war und starb, wieder auferstand und in den Himmel hinauffuhr, dann kam er nach 10 Tagen zurück, erschien ihnen zu Pfingsten und bevollmächtigte seine Gemeinde. Dieser selbe Jesus ist heutzutage bei uns, während wir durch unser Leben gehen. Wir sprechen über ihn, wir denken über ihn nach, wir lesen über ihn, was er tat, wie er lebte und welche Werke er tat, und dann vergessen wir es wieder. Erkennt ihr, dass er hier bei uns ist und nicht nur bei uns, sondern in uns? Oh, wie oft denke ich daran! Was für ein Gefühl der Sicherheit muss es gewesen sein, an den Schöpfer selbst zu denken, als er mit ihnen durch die schweren Wogen fuhr. Oh, was für eine Sicherheit ist es heutzutage, wenn wir wissen, dass derselbe Gott, der die Himmel und die Erde schuf, der diesen Staub, Leiber genannt, erschuf, in welchem wir leben, mit uns durch das Meer des Lebens segelt, obwohl wir wissen, dass Krankheiten und Schmerzen uns bekümmern, und der Tod uns ins Angesicht starrt. Aber was haben wir zu befürchten? Der Schöpfer selbst, der diesen Staub erschuf, die 16 Elemente, aus denen wir bestehen, aus Kohlenstoff und kosmischem Licht, segelt durch jeden Sturm und auf jedem Meer mit uns. Seine Wahrheit kann nie versagen. Er ist mit uns und sagte, siehe, ich bin immer bei euch, sogar bis an das Ende der Welt. Nun, während sie durch diese stürmischen Wasser segelten, unterhielten sie sich darüber. Sie dachten daran, was für eine Sicherheit es für die Menschen gewesen sein muss, die so wie die Jünger bei ihm waren und die Sachen hatten, die ihnen Probleme bereiteten. Sie wussten, dass gerade eine große Erweckung geschehen war und sie zehrten noch immer von den Ergebnissen daraus. Ich denke, dass dieses fast genauso ist wie bei uns heutzutage. Wir haben eine große Erweckung gehabt, aber wir haben festgestellt, dass es sich abgekühlt hat. Ich bin keine gebildete Person, aber in Übereinstimmung mit der Geschichte habe ich festgestellt, dass keine Erweckung länger angedauert hat als ungefähr 3 Jahre. Denn ich habe die Geschichte der Gemeinden durchforscht, die nizianischen Väter und die 2 Babylons von Hislop und so weiter. Das ist in etwa die Zeitdauer, die sie anhält. Aber diese hier dauert schon 15 Jahre an, denn ich denke, dass es wohl die letzte ist, die wir haben werden. Deswegen sind wir dem Kommen des Herrn sehr nahe. Deshalb ist es heutzutage vielleicht genauso wie damals an jenem Abend bei Ihnen auf diesem Schiff. Vielleicht ist es bei uns genauso, dass wir als seine Jünger an ihn glauben und uns jetzt dadurch an dem erbauen, was wir geschehen sahen. Oh, die Sache, die ich ihn habe tun sehen. Es würde Monate und Monate dauern. Ich könnte eine ganze Reihe Bücher schreiben über das, was ich ihn habe tun sehen. Große Zeichen und Wunder und Wunderwirkungen. Das geht über das menschliche Verständnis hinaus. Es müssen die übernatürlichen Kräfte Gottes gewesen sein, um solche Dinge geschehen zu lassen. Ich denke nicht, dass ich hier an diesem Pult als Prediger des Evangeliums stehe und irgendetwas sagen würde, das verkehrt ist, wenn ich daran denke, dass ich 54 Jahre alt bin und meine Zeit zu Ende geht. Ich muss ihm begegnen. Ich möchte todaufrichtig sein. Diese Sachen sind richtig und sie müssen es auch sein. Seht ihr? Wenn nicht, dann würde ich die Menschen in die Irre führen. Aber ich sage heute Abend, dass ich ihn gesehen habe. Er hat mehr erreicht bei meinem geringen Versuchen, die ich getan habe. Denkt daran, er hat durch sein Evangelium bei den Versuchen, die ich für ihn getan habe, mehr erreicht, als er in seinem eigenen Land erreicht hat, aus dem er gekommen ist. Ich könnte Bibeln schreiben, damit man wüsste, was er in diesen letzten Tagen getan hat, weil er das verheißen hat. Diese Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun und mehr als diese werdet ihr tun. Es heißt dort größere, aber das andere ist dort das richtige Wort. Niemand könnte Größeres tun. Er tat alles, was man hätte tun können. Er weckte die Toten auf, stoppte die Natur und alles Mögliche. Aber mehr wie diese werdet ihr tun, denn der Geist wohnte damals in einer Person, in dem Sohn Gottes, und jetzt befinden sich die Söhne Gottes überall auf der Welt. Mehr wie diese werdet ihr tun, weil ich zum Vater gehe. Seht ihr? Er schickte den Heiligen Geist auf die Gemeinde zurück. So müssen sie sich in derselben Lage befunden haben, wie wir jetzt. Sie ruhten zwischen den Erweckungen und warteten auf das Kommen des Herrn. Während wir weiter segeln, geben wir Zeugnis und reden darüber. Oh, ich erinnere mich daran, als wir dort die Versammlungen hatten. Ich erinnere mich daran, als sie hier drüben stattfanden. Dieses tote Baby lag dort. Es war schon 2 Tage tot. Sie brachten es in die Versammlung und der Heilige Geist erweckte es direkt wieder zum Leben. Diese Personen kamen in dieser Weise und in jener Weise, blind, verkrüppelt, lahm, leidend, und es wurde ihnen gesagt, was sie getan hatten und was geschehen war. Der Heilige Geist begegnete den Menschen auf der Plattform und sagte ihnen, was sie getan hatten. Verführer kamen dahin und dachten, dass es sich um Gedankenübertragung handelte und riefen direkt dagegen aus. Einige von ihnen wurden direkt vor unseren Augen gelähmt und das vor Tausenden von Menschen. Alle diese gewaltigen Dinge bewiesen es. Und jetzt ruhen wir irgendwie zwischendurch. Ruhezeit. Vielleicht tat Jesus genau dasselbe wie an dem Tag der Schöpfung. Er erschuf die Erde und die Himmel in 6 Tagen und an dem 7. Tage ruhte er. Ihr fragt, war das Jesus? Ja. Die Bibel sagt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn geschaffen und die Welt erkannte ihn nicht. So hat er sich vielleicht von einer Erweckung zur anderen ausgeruht, so wie er sich zwischen dem 1. Buch Mose und seinem Kommen ausgeruht hat. Er machte eine kleine Ruhepause. Während er dann versuchte auszuruhen und die Jünger ganz vergessen hatte, dass er bei ihnen war, fing das Problem an. Das ist der Augenblick, wo es beginnt. Wenn die Gemeinde die Gegenwart Jesu Christi vergisst, wenn wir das vergessen und beginnen zu streiten und zu zanken und uns wegen unserer denominationellen Unterschiede zu streiten und so weiter, dann ist das genau der Zeitpunkt, in der das Problem beginnt. Aber solange Christus da ist und der Heilige Geist alle Menschen segnet, kümmern wir uns nicht um die Hautfarbe, das Glaubensbekenntnis oder was immer es ist. Wir befinden uns alle in demselben Verbund von Gottes Segnungen und haben einfach unter dem Blut von Jesus Christus Gemeinschaft und wir achten nicht darauf. Aber wenn wir anfangen, so zu denken, weißt du, meine Denomination ist ein wenig besser als die ihrige, ein wenig größer als ihre und wir haben mehr Mitglieder, dann fangen die Probleme an. Sie fingen an, genauso zu werden und die Schwierigkeiten begannen, weil sie vergaßen, dass er bei ihnen war. Sie hatten so viel über ihn gesprochen und dachten nicht daran, dass er bei ihnen war. Ich wünschte, ich hätte irgendeine Möglichkeit, dieses festzunageln. Schaut, sie unterhielten sich über ihn, aber vergaßen, dass er in demselben Schiff lag, in dem sie sich befanden. Das ist das, was heutzutage in den Gemeinden passiert. Wir unterhalten uns über ihn, wir besitzen so viel Verstand und die Männer sind so gut in der Schrift ausgebildet, dass sie eine Botschaft bringen können, die, du kannst nicht eine Kleinigkeit bemängeln. Aber wo ist Gott? Das ist es, was ich wissen möchte. Wo ist diese Manifestation? Seht ihr? Verstandesmäßige Predigten. Die Bibel sagt, gerade vor der sinnflutlichen Zerstörung, Jesus sprach, so wird es sein bei dem Kommen des Menschensohnes, wie es war in den Tagen Noahs. Dort gab es Riesen auf der Erde. Sie waren Riesen, Männer von großer Statur. Heutzutage gibt es verstandesmäßige Riesen. Es gibt Menschen, die großartige Menschen sind, große, kraftvolle Menschen. Sie kennen das Griechische genauso wie das Hebräische und alles Mögliche. Sie können sie so gut mit dem Verstand zusammenbringen, aber wo ist die Erweckung? Wo ist dieser Gott, der in den Herzen des Menschen brennt? Es geht nicht darum, wie viel Verstand man hat. Es benötigt die Einfachheit, um die Kraft Gottes hervorzubringen. Dann stellten sie fest, dass die Schwierigkeit begann, genauso wie wir es heutzutage auch haben. Das Schiff fing an zu schaukeln und der Wind blies die Segel fort. Das Wasser begann das Boot zu füllen. Wie stand es nun? Alle Hoffnungen waren weg, alle Hoffnungen zu überleben. Nun, wenn ihr jemals in Galiläa gewesen seid, dann wisst ihr, dass heutzutage dieselben Sachen passieren. Drüben auf der Westseite gibt es Berge, dazwischen gibt es einen Spalt. Irgendwie ist diese Lücke entstanden. Nun, heutzutage werden auch Fischer um den See herum davon erzählen, dass es gefährlich ist, den See dort zu überqueren, weil diese Stürme sich nicht ankündigen und einfach herabgefegt kommen. Und dieses Wasser, das in Bewegung geratene Wasser, wird überall aufgewühlt und es versenkt auch heute noch die Fischerboote. Ganz plötzlich geschah etwas. Ein Problem erhob sich. Die Segel fielen herab und der Wind blies sie weg. Die Ruder begannen zu versagen, splitterten und zerbrachen, als diese muskulösen Fischer sich an sie setzten, weil sie wussten, wie man diesen Wellen begegnet. Ganz plötzlich füllte sich das Boot mit Wasser. Aber ist es nicht merkwürdig, dass diese Männer, die ihn erst vor einigen Stunden solche Dinge tun sahen, alles darüber vergessen hatten? Der Gott, welcher die Toten auferweckte, der Gott, der die Kranken heilte, der Gott, welcher mit dem Heiligen Geist füllt, ist heutzutage noch derselbe und wir sahen dieses alles. Er befindet sich direkt hier im Boot. Er ist hier bei uns. Siehe, ich bin immer bei euch, ob in Schwierigkeiten oder wenn das Segeln glatt verläuft. Ich bin immer noch im Boot. Seht ihr? Sie hatten das vergessen. Sie dachten, dass sie nicht mehr überleben könnten. Sie dachten, dass sie hatten ihn so viele Dinge tun sehen, aber jetzt hatten sie vergessen, dass er sich im Boot befindet. Zur Zeit der Not hatten sie alles vergessen, genauso wie es auch jetzt noch ist. Nun, es ist genauso wie heutzutage. Wir sehen, dass sie Probleme entdeckt hatten, die ihre Kunstfertigkeit nicht lösen konnten. Seht ihr, es lag jenseits ihrer Kunstfertigkeit, das zu lösen. Sie versuchten, die Segel zu hissen und der Wind blies sie weg. Sie versuchten, sich in die Riemen zu legen, um das Wasser aus dem Boot herauszuhalten und um die Wellen richtig zu treffen. Ihr Bootsleute wisst, wie man das tun muss und dass man nicht über die Wellen fährt, da man sonst das Boot versenkt. Man muss es so steuern, dass man auf der Welle fährt, während man hindurchgeht. Diese Fische waren mit allem, was sie hatten, so sehr am Überleben interessiert, dass sie vergaßen, dass der Schöpfer sich in dem Schiff befand. All ihre Geschicklichkeit versagte. Ich sehe heute Abend zwei Schwestern hier in Rollstühlen sitzen. Ohne Zweifel haben diese Frauen alles auf der Welt versucht, gesund zu werden. Es mögen Menschen hier sein, die Krebs haben und einige mit Herzen leiden. Die Kunstfertigkeit der Ärzte hat alles, was sie konnte, versucht, euch zu helfen. Aber ihr seid am Ende. Es kann nichts mehr getan werden. Haben wir vergessen, wer mit uns ist? Wer ist dieser, der dieses Leben, das wir leben, mit uns lebt? Wer ist es, der die Verheißung geschenkt hat? Er ist das Wort, seht ihr? Es ist uns bis jetzt nicht genommen worden. Ich will es so sehr in meinem Herzen tragen, dass ich es hier drinnen haben, wenn sie es jemals wegnehmen. Seht ihr? Aber das Wort ist immer noch bei uns. Er ist das Wort. Für die Sachen, die der Arzt nicht heilen kann und für die Sachen, welche die Gemeindewelt nicht lösen kann, haben wir den Schöpfer von allen Dingen bei uns. Ich las einen Rundbrief, der von einem großen Pfingstler verschickt wurde. Er saß erst kürzlich bei dem ökumenischen Konzil Seite an Seite mit dem Papst. Vor 33 Jahren hatte ich aufgeschrieben, dass genau diese Sache stattfinden würde. Nun, ihr werdet nie in der Lage sein, echte geistliche Pfingstler in diese Sache hineinzubekommen. Sie wissen es besser. Es klingt schrecklich gut für die Verstandesmäßigen, aber die geistliche Gesinnung erfasst es ganz schnell, dass es falsch ist. Sie wissen, dass es falsch ist. Sie wissen, was Gott über diese Sachen gesagt hat. Und deshalb werden sie es niemals annehmen. Nun, die anderen werden es tun, denn Jesus sagte, dass sich die zwei Geister in den letzten Tagen so ähnlich sind, dass sie beinahe die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre. Seht ihr? Aber die Auserwählten werden es besser wissen. Wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, in der es nicht einen Prediger auf der Welt gibt, der unsere Denomination davon abhalten kann, sich diesem ökumenischen Konzil anzuschließen. Sie sind bereits darin. Egal, wie viele Dinge Gott getan hat und wie er uns in unserer Mitte gesegnet hat, sie sind trotzdem direkt hineingegangen. Du kannst es nicht aufhalten. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Sie gehen jetzt dort hinein. Es sind Schwierigkeiten, welche nicht durch die Gemeinde gelöst werden können. Sobald wir feststellen werden, dass du gehst zum Doktor und er sagt, gut, es tut mir leid, es dir sagen zu müssen, aber du hast Krebs. Ganz plötzlich, und das ist alles. Er ist tot. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Oder bei ihr. Es ist vorbei mit ihr. Die Ärzte sagen, nun, gut, das ist eine Lähmung. Du kannst nicht, das ist Blutkrebs. Nun gut, ganz plötzlich, sie sind dann gerade so gut wie tot. Seht ihr? Furcht kommt herein. Aber das sollte so nicht sein. Wer ist dieser, der die Verheißung gemacht hat? Wofür leben wir? Warum sind wir die Gemeinde des lebendigen Gottes? Warum sind wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Um uns in der Zeit der Schwierigkeiten zu erinnern, dass er immer noch hier ist. Er stabilisiert die Sachen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist immer noch genauso bei uns. Er mag ein paar Augenblicke zwischen den Versammlungen ruhen, aber er ist immer noch derselbe. Ja, wenn die Schwierigkeit beginnt und der Glaube von ihm bei uns ist, die Furcht setzt ein, wenn Furcht einsetzt, dann kommen wir wirklich in Schwierigkeiten. Wir sehen das in der Gemeinde, national und wo auch immer. Alle Länder fürchten sich zu Tode. Irgendwo gibt es einen Astronauten und es gibt eine Atombombe. Wir wissen, dass die Wissenschaft mechanische Sachen entwickelt hat, mit denen sie ohne Warnung zu jeder Zeit die ganze Welt in Stücke reißen können. Die Welt hat Angst. Ich habe keine Angst davor, dass die Welt in Stücke gerissen wird. Es gibt 1000 Jahre der Herrschaft des tausendjährigen Reiches, nachdem dieses alles vorüber ist. Gott wird nicht seine eigene Absicht zunichte machen. Ich bete nur um eine einzige Sache. Herr, bin ich richtig, um gehen zu können, wenn er kommt? Das ist die einzige Furcht, die ich habe. Habe ich dir gefallen, Herr? Seht ihr, fürchtet euch nicht vor dem, was Menschen tun. Fürchtet Gott. Es heißt, fürchtet nicht den, welcher den Leib zerstören kann, sondern den, der beides, den Leib und die Seele in der Hölle zerstören kann. Seht ihr? Das stimmt. Nun, Argumente und so weiter. Während die Schwierigkeit beginnt, kommt die Furcht. Und wir scheinen heutzutage in vielem genau so zu sein. Aber denkt daran, dass er immer noch bei uns ist. Jetzt in Johannes Kapitel 1, vergesst das nicht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hebräer Kapitel 13, Vers 8 sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dieses Buch ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ganze Zeit, vom ersten Buch Mose bis zu dem letzten Buch der Offenbarung. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Die Propheten und alle diese Sache schattierten Christus voraus. Alles in dem Buch ist Jesus Christus. Denkt deswegen daran, dass er immer noch bei uns ist. Alles, was nötig ist, um jede Sache zu lösen, die der Teufel beginnt, ist direkt hier. Wir haben es sofort zur Verfügung. Schwierigkeiten? Aber der Meister befindet sich im Boot. In Ordnung. Wenn Sie in Probleme geraten, wenn die Ärzte keine Lösung mehr haben, dann denkt daran, dass er hier ist. Vergesst das nicht. Er befindet sich in dem Schiff. Diese Jünger hätten wissen müssen, dass er der Messias war. Das Wort Messias bedeutet der Gesalbte. Versteht ihr? Alles von Gott war in ihm. Gott war in ihm. Er sprach, ich. Jesus, der Sohn, sagte, ich tue nichts aus mir selbst, sondern was ich den Vater tun sehe. Der Vater wohnt in mir. Seht ihr? Er war der Messias, denn diese Salbung machte ihn vollkommen zum Messias. Und wenn wir denselben Geist, der auf ihm war, auf uns haben, nicht in dem Maß, aber in derselben Qualität, einen Teil davon auf uns, dann macht uns das zu kleinen Messiasen, zu kleinen Söhnen Gottes, adoptierte Söhne Gottes. Sein Heiliger Geist hat uns in seinen Leib hinein versiegelt und wir sind seine Kinder. Wir sollten uns durch nichts bekümmern lassen. Nichts sollte uns Sorgen machen. Wir gehören ihm. Wenn es nicht so wäre, dann machen wir falsche Aussagen. Wir haben dann etwas bezeugt, das sich gar nicht so verhält. Ich glaube es. Ich glaube, dass wir jetzt Söhne Gottes sind. Nicht, dass wir es sein werden, sondern gerade jetzt sind. Jetzt sitzen wir in himmlischen Örtern in Christus Jesus. Amen. Wir besitzen überhaupt keine Kraft, aber wir haben Autorität. Es wird keine Kraft benötigt. Jemand fragte, besitzt du irgendeine Kraft? Nein, aber ich besitze Autorität. Das stimmt. Betrachte einen kleinen Polizisten, der dort draußen steht. Er trägt eine Uniform. Sein Hut ist ihm zu groß und er geht ihm über die Ohren. Er besitzt keine Kraft, irgendetwas aufzuhalten. Aber lass ihn dorthin gehen und ein Auto kommt die Straße heruntergefahren, welches einen Motor mit 300 PS hat, und lass ihn nur die Hand hochheben. Beobachte, wie man in die Bremsen tritt. Warum? Er besitzt gar keine Kraft, aber er besitzt die Autorität. Und wenn ein Mann oder eine Frau mit der Taufe des Heiligen Geistes gesalbt ist, dann mag er nicht in der Lage sein, seinen Namen in riesigen Buchstaben zu lesen. Und er mag keine Bildung besitzen, aber er hat die Autorität von Gott bekommen, weil er ein Sohn Gottes ist. Lasst ihn einmal seine Autorität benutzen, dastehen und sprechen, Stopp! Und die Räder Satans werden rutschen und die Bremsen quietschen. Es wird etwas stattfinden, weil ihm durch den Heiligen Geist Autorität geschenkt worden ist. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Das ist alles. Gewiss, er braucht keinen Doktor der Theologie oder einen Doktor der Philosophie. Er muss Jesus kennen und wissen, was ihm geschenkt worden ist. Darauf steht er. Jawohl. Sie hätten es wissen sollen, indem sie beobachteten, was dieser Mann tat und ihn als das bekennen sollen, wer er war, der Messias. Er wusste alle Dinge, er wusste, dass diese Schwierigkeit kommen würde, er wusste alle Dinge. Gewiss, der Vater tut nichts, es sei denn, er zeigt es dem Sohn. Seht ihr? Deshalb wusste er alle Dinge. Sie hätten wissen sollen, dass er wusste, dass dieser Sturm kommt und dass er wusste, dass dieses geschieht. Es geschah nur als eine Prüfung ihres Glaubens. Vielleicht geschehen die Schwierigkeiten steckten und dass die Erweckung vielleicht aufgehört hat, nur um zu sehen, wie wir damit umgehen. Vielleicht bist du krank geworden. Dieser Fall wurde nicht durch die Sünde von jemandem verursacht, sondern damit die Werke Gottes bekannt werden. Wie erkennen wir, warum diese Sachen geschehen? Nichts geschieht durch Zufall und ohne dass Gott es weiß. Er weiß es, er wusste es von Anfang an. Diese Sachen passieren, weil sie eine Prüfung des Glaubens sind. Petrus sagte, lasst es euch nicht befremden, wenn Trübsale über euch kommen, feurige Trübsale. Es ist euch kostbarer als Gold. Es geschieht, um euch zu prüfen. Oh, dieses Feuer der Läuterung ist dafür da, damit es 100%ig hervorkommt und die ganze Schlacke und der ganze Unglauben herausgeschmolzen wird. Dann hast du ein Erlebnis aus eigener Erfahrung. Das ist das, was die Hebräer bekennen konnten, nachdem sie durch das Feuer gegangen waren. Gott ist ein Erretter vor dem Feuer. Sie wussten es. Daniel wusste es nach dem Erlebnis mit dem Löwen. Nach dem Grab wusste Lazarus, dass er die Auferstehung ist. Amen. Nachdem du durch diese Prüfungen und Trübsale gegangen bist, sind sie herrlich für dich. Dieses geschieht nur, um ihren Glauben zu prüfen. Vielleicht ist es so, dass einige heute Abend krank sind und es eine Prüfung des Glaubens ist, um zu sehen, was du damit machst. Er hatte ihnen bewiesen, wer er war. Er bewies, wer er war. Wie? Durch die Worte, die er predigte und durch die Werke, die den Worten folgten. Seht ihr? Bestätigung. Gott hatte ihn bestätigt, denn er sagte ihnen, wenn. Er sprach, wenn ich nicht die Werke Gottes tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich nicht das tue, wovon Gott gesagt hat, dass ich es tun würde, dann verurteilt mich, wenn ich das nicht tue. Wenn ich nicht der Messias bin, wenn ihr mir als Mensch nicht glauben könnt, dass ich der Messias bin, weil ich nie eure Schulen besucht habe und ihr keine Aufzeichnung darüber habt, wo ich jemals ausgebildet wurde oder wo ich eure Schulen der Theologie besucht habe. Und wenn ihr nicht glauben könnt, dass ich der Messias bin, dann glaubt den Werken. Sie zeugen davon, wer ich bin. Oh, würde es heute Abend nicht wunderbar sein, wenn die Gemeinde nur darin ruhen könnte, dass die Bibel sagt, was der Christ tun sollte und wie er sein soll? Oh, du meine Güte, darüber denke ich sehr nach. Jesus sagte zu ihnen, durchforscht die Schrift, denn in ihnen denkt ihr ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Sie sagen euch, wer ich bin. Oh, ich brauche nicht zu sagen, dass ich Methodist, Baptist, Presbyterianer oder etwas auch immer bin. Das Leben, welches du lebst, die Worte Gottes. Und wenn du ein Teil dieses lebendigen Wortes bist, wie kannst du dann verleugnen, was du bist? Wie kann das Wort aufhören, zu bestätigen, was du bist, wenn du es bist? Seht ihr, wie kann ein Schaf darum gebeten werden, Wolle zu produzieren? Es kann keine Wolle produzieren. Solange es ein Schaf ist, wird es Wolle tragen, weil es ein Schaf ist. Ein Mensch braucht sich in nichts hineinzusteigern, wenn er ein Christ ist. Er ist es, weil er es ist. Das ist das, aus was er besteht. Er ist von Natur aus ein Christ. Ein Apfelbaum ist ein Apfelbaum, weil er ein Apfelbaum ist. Seht ihr? Ein Pfirsichbaum ist ein Pfirsichbaum, weil er ein Pfirsichbaum ist. Ein Christ ist ein Christ, weil Christus in dieser Person lebt. Ein Christ bedeutet, wie Christus zu sein und nicht eine Mitgliedschaft, sondern eine Bestätigung. Gott bringt einfach durch dich das hervor, was ein Christ ist. Es geht darum, dass du aus dem Weg kommst und Gott hereinlässt und dir keine Gedanken darüber machst. Lass die Gesinnung, die in Christus war, in dir sein. Da habt ihr es. Das ist der echte Christ. Oh, du meine Güte, er sprach, durchforscht die Schriften, denn sie sind es, die von mir zeugen. Sie hätten wissen sollen, dass er Gott war, der die Winde und die Wellen erschaffen hat. Seht ihr, Gott erschuf den Wind. Ja, das ist Luft. Gott erschuf das Wasser. Ja, das ist H2O. Er hat das erschaffen. Aber seht ihr, was es ist? Der Teufel kam in diesen Wind hinein und dann kam der Teufel in etwas anderes hinein. Und dieses verursachte den Sturm. Auf diese Weise verhält es sich auch manchmal mit den Gläubigen. Sie lassen alle Beschränkungen für den Unglauben fallen und dann kommt Satan in einen Wirbelwind herab und sorgt für Streitereien, Gezänk und Argumente und alles Mögliche. Das ist der Teufel, der unter die Menschen kommt. Der Teufel kommt in die Luft, wirbelt sie auf und verursacht Tod. Er kommt in das Wasser und wirbelt es auf. Seht ihr? Gott hat es erschaffen, aber sie haben dem Teufel erlaubt, hereinzukommen. Der Teufel kam herein, der Fürst der Gewalt der Luft. Achtet darauf, er kam dort hinein und dann kamen die Winde und die Wellen. Nun, diese Jünger hätten sagen sollen, das spielt doch gar keine Rolle, denn dort liegt der Schöpfer, genau dort. Er segelt mit uns, seht ihr? Nun schaut euch doch die Dinge an, die er getan hat. Gut, warum sollen wir uns dann um die Wellen kümmern? Oh, wenn wir nur in dieser Weise fühlen könnten, dann wäre vieles ganz anders. Ja, Gott ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Gott ist der Schöpfer der Winde und der Wellen. Hätten sie etwa nicht seinem Wort gehorchen müssen? Die einzige Sache, die er tun musste, war zu sprechen. Seht ihr? Er ist das Wort, aber Gott musste Menschen benutzen, um es zu erfüllen oder um seine Eigenschaften zu entfalten. Am Anfang war Gott einfach nur Gott. Er war noch nicht einmal Gott. Gott ist ein Gegenstand der Anbetung. Er war die große Kraft, Gott. Dann erschuf er die Engel und die Engel beteten ihn an und dadurch war er Gott. Dann erschuf er den Menschen. Jetzt ist er ein Erretter. Damals war nichts verloren. Etwas musste verloren sein, damit er seine Eigenschaft als Erretter zeigen konnte. Glaubt ihr das? Er war ein Heiler. Es gab nichts, was krank war. Deshalb musste etwas krank werden, damit er seine Eigenschaft entfalten konnte, um zu zeigen, was er war. Er war ein Vater und etwas musste dafür da sein. Er musste einen Sohn haben, um ihn zum Vater zu machen. Seht ihr? Alle diese Sachen entfalteten seine Eigenschaften. Es gibt nichts, was außerhalb der Ordnung war. Gott sorgt dafür, dass jedes Rädchen ganz genau richtig läuft. Alles ist in bester Ordnung. Der Schöpfer, Halleluja, der Schöpfer befindet sich in dem Boot, in dem wir segeln. Hiob sagte, wenn auch die Hautwürmer diesen Leib zerstören, werde ich dennoch in meinem Fleisch Gott sehen, welchen ich mir selbst anschauen werde. Das stimmt. David sagte, wenn ich auch wanderte durch das Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Auch wenn ich mir mein Bett in der Hölle bereitete, ist er dort. Wenn ich auch Flügel der Morgenröte nehme und hinwegfliege, ist er dort. Er segelt durch das ganze Leben mit. Das Leben großer Männer erinnert uns alle daran, dass wir unser Leben erhaben sein lassen können. Nachdem sich unsere Wege getrennt haben, hinterlassen wir Fußspuren im Sand der Zeit. Fußspuren, die vielleicht einem anderen helfen, während dieser durch sein Leben geht. Ein verzweifelter und schiffbrüchiger Bruder, der sie sieht und dadurch wieder Hoffnung schöpft. Wenn Gott das für diesen Bruder tat, dann wird er es auch für mich tun. Lasst uns deshalb aufstehen und es tun mit neuem Mut für jeden Kampf. Sei nicht wie das stumm getriebene Vieh, das überall hineingetrieben werden muss. Lasst uns glauben, sei ein Held in dem Kampf. Der Psalm des Lebens, das Gedicht von Longfellow, ein Psalm des Lebens. Ich liebe ihn. Er erzählt uns etwas. Er macht etwas deutlich. Er enthält wirklich etwas Bedeutsames. Ich mag etwas, das Farbe zeigt, das Bedeutung hat. Musik, Gedichte und was immer es sein mag. Ich liebe sie, wenn sie gut sind. Nun, sie hätten wissen müssen, dass er das tun musste, denn alles muss ihm gehorchen. Wir sollten dieselbe Sache wissen. Unsere Leiber müssen seinem Wort gehorchen. Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt. Ist dieses das Wort? Gut, dieser Leib muss diesem gehorchen. Alles, was ich tun muss, ist den Schalter zu drücken. Wisst ihr, manchmal befindet sich der Schalter an den Knien. Aber ich kann euch sagen, dass dieser einen Strom durchfließen lässt. Aber alles, was du tust, ist zu glauben. Gott hat es versprochen. Und wenn diese Wellen ihm gehorchen mussten, dann muss auch dieses ihm gehorchen. so sehr, dass er, nachdem wir gestorben sind, verheißen hat, ich werde ihn am letzten Tag wieder auferwecken. Ich kämmte vor kurzem diese 2 oder 3 Haare, die ich noch habe. Meine Frau, die dort hinten sitzt, sagte zu mir, Billy, du wirst ganz kahl. Ich erwiderte, aber weißt du, Liebling, ich habe nicht eines von ihnen verloren. Sie fragte, wie bitte? Du hast nicht eines davon verloren? Ich antwortete, nein. Sie sagte, dann sage mir doch bitte, wo sie geblieben sind. Ich sagte, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Sage mir, wo sie sich befunden haben, bevor ich sie bekommen habe. Sie stellen eine Substanz dar. Wo immer sie waren, bevor ich sie bekommen habe, dort warten sie jetzt auf mich, damit ich sie wiederbekomme. Richtig. Er sagte, nicht ein Haar auf eurem Haupte wird vergehen. Nichts wird vergehen. Wisst ihr, dass ihr die zerstörerischste Sache, die wir haben, ist das Feuer. Aber das Feuer kann nichts total vernichten. Es verbrennt nur die Säuren und den Sauerstoff, bis es sich direkt wieder zu dem zurückverwandelt, was es vorher gewesen ist. Gott vernichtet nichts. Du kannst nichts total vernichten. Halleluja. Richtig. Du kannst nichts total vernichten. Es wird zu seinem Ursprung zurückkehren. Ich fülle meine Patronenhülsen von Hand. Ich habe mit einer 220er Patrone geschossen und sie flog mit einer Geschwindigkeit von 1500 Metern pro Sekunde aus der Mündung. Dann tut man nur ein halbes Gran, circa 32 Milligramm, der Übersetzer, mehr Pulver hinein und man schießt dort auf eine Wand und man sieht nichts. Es verursacht nicht mal einen Fleck. Alles, was man hört, ist ein Knall. Was passiert da? Wenn diese Kugel mit dem Kupfer und dem Blei den Lauf so schnell verlässt, kehrt es wieder zu seinen natürlichen Bestandteilen zurück, was es früher, vielleicht vor 100 Millionen Jahren gewesen ist. Aber wenn die Welt noch so lange existieren würde, könnte es vielleicht wieder zu einer Kugel werden. Ihr seht also, dass nichts total vernichtet wird. Es kehrt wieder zurück. Oh, was für eine wunderbare Sache. Ich halte euch zu lange auf. In Ordnung. Ich werde in einem Augenblick zum Schluss kommen. Nun, Gott sprach, ich werde es in den letzten Tagen wieder auferwecken. Wie wunderbar. Sie hätten dieses wissen sollen. Sie hätten wissen müssen, dass er dafür sorgt, dass die Winde und die Wellen ihm gehorchen. Nachdem seine Jünger feststellten, dass sie am Ende ihrer Kräfte waren. Oh Gott, lass uns heute Abend dieselbe Sache tun. Feststellen, dass unsere menschlichen Bemühungen am Ende sind. Als sie sich wieder besannen, muss es ihnen gedämmert haben, dass der Schöpfer bei ihnen war. Nachdem ihr Arzt versagt hatte, nachdem alle ihre psychologischen Annahmen von Christus versagt hatten und nachdem die Ärzte und alles Mögliche versagt hatten, denkt nur daran, dass der Schöpfer bei uns ist. Seht ihr? Dann kam der Gedanke, lasst uns hingehen und Jesus aufwecken. Das war die nächste Bewegung. Das ist die Sache, die für uns gilt. Lasst uns hingehen und ihn auf den Schauplatz rufen. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Hat er das nicht? Siehe, ich bin immer bei euch, sogar bis an das Ende der Welt. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Geh und wecke Jesus auf, denn er ist bei uns, so wie er es auch damals war. Sie hatten das geschriebene Wort Gottes ausgewiesen gesehen, dass dieser der Messias war. Sie wussten es, seht ihr? Genauso auch wir. Wir haben dieselbe Sache gesehen, die an dem Tag von Pfingsten gekommen ist. Es ist direkt auf uns gekommen und dieselbe Verordnung, dieselbe Sache geschah. Wir haben Jesus direkt in unserer Mitte stehen gesehen, durch die Menschen wirken, die Kranken heilen gesehen, die Toten auferwecken gesehen, die Augen der Blinden öffnen sehen und dieselben Werke tun, die er damals tat, genauso wie er es verheißen hat. Deshalb sollte darüber keine Sorge bestehen, seht ihr? Nun, wir sollten gar nicht daran denken. Eine Frau hat mir einmal etwas gesagt. Als ich predigte, habe ich zufällig daran gedacht. Bruder Branham, ich habe dieses sehr oft erzählt, aber vielleicht erzähle ich es noch einmal. Sie sagte, es gibt nur eine Sache, die ich an deinen Predigten verkehrt finde. Ich sagte, oh, du meine Güte, Dankeschön. Nur eine Sache, ich bin dir auf jeden Fall dankbar dafür. Sie gehörte zu einer Gemeinde, die nicht glaubte, dass Jesus Gott war. Sie glaubte nicht, dass er übernatürlich war. Sie glaubten es nicht. Sie glaubte nicht, dass er das war, was er war, der Messias. Sie sagte, er war ein Prophet. Er war ein guter Mann, aber er konnte nicht der Sohn Gottes sein, denn Gott könnte keinen Sohn haben. Gott ist ein Geist. Seht ihr? Sie konnte es nicht verstehen, dass Gott Maria überschattete, welche die jungfräuliche Geburt hervorbrachte. Seht ihr? Sie sagte zu mir, du machst ihn zu Gott, Herr Branham. Ich sagte, er ist göttlich. Sie sagte, nun, er kann nicht göttlich sein. Du hast gesagt, dass du die Bibel glaubst. Ich antwortete, das tue ich. Sie sagte, ich werde dir anhand deiner eigenen Bibel beweisen, dass er nicht göttlich sein kann, dass er lediglich nur ein Mann war, ein guter Mensch. Nun gut, falls irgendeiner von Ihnen hier ist, dann will ich nicht eure Gefühle verletzen, denn Christus starb, es war die christliche Wissenschaft. Sie sagte, nun, was deine Heilungen und Sachen betrifft, davon glaube ich jede Kleinigkeit, aber du machst Jesus zu Gott. Ich sagte, nun, er war entweder göttlich oder der größte Verführer, den die Welt je erlebt hat, seht ihr? Ich sagte, er war entweder Gott oder er war gar nichts. Seht ihr? Sie antwortete, oh du meine Güte, Herr Branham, er konnte nicht göttlich sein. Ich sagte, gut, dann zeig mir deine Schriftstelle dafür. Sie sagte, als er zu dem Grab von Lazarus hinabging im Johannesevangelium, dem 11. Kapitel, sagt die Bibel, dass er dort zu dem Grab von Lazarus hinabging. Ich sagte, ja, meine Dame, ich weiß, wo du meinst. Sie sagte, dann sagt die Bibel, dass er auf dem Wege dort hinab weinte. Ich sagte, das stimmt. Sie sagte, gut, wie konnte er göttlich sein und dann weinen? Ich sagte, gut, du siehst einfach nicht, was er gewesen ist. Er war beides, Mensch und Gott, seht ihr? Ich sagte, er war ein Mensch, während er weinte. Das stimmt. Aber als er an dem Grab dieses Mannes stand, der seit 4 Tagen tot gewesen war, und rief, Lazarus, komm heraus. Und ein Mann, der seit 4 Tagen tot war, zum Leben zurückkam und aus dem Grab herauskam, das war mehr als nur ein Mensch. Richtig. Ich sagte, wahrhaftig, er war ein Mensch, als er an jenem Abend vom Berg herabkam und hungrig war und sich den Feigenbaum anschaute, um etwas zu essen zu finden. Er war ein Mensch, als er hungrig war, aber als er 5 Brote und 2 Fische nahm und 5000 speiste, das war mehr als nur ein Mensch. Richtig, das ist wahr. Ich sagte, er war ein Mensch, als er hinten im Boot lag und müde war. Nicht einmal die Wellen konnten ihn aufwecken. Sie schienen ihn nicht aufzuwecken. Er war ein Mensch. Ohne Zweifel hatten sich 10.000 Teufel des Sees geschworen, ihn an jenem Abend zu ertränken. Nun, er war ein Mensch, der dort lag und müde war. Aber als er dann auf dem Schauplatz gerufen wurde, stellte er seinen Fuß auf die Reling des Bootes, schaute hinauf und sprach, Ruhe. Und er schaute auf die Wellen und sprach, seid ruhig. Und die Winde und die Wellen gehorchten ihm. Amen. Das war mehr als nur ein Mensch. Jawohl, er war ein Mensch an dem Kreuz, als er nach einem Schluck Wasser rief. Er war ein Mensch, der rief, mich dürstet. Aber an dem Ostermorgen, als er die Siegel des Todes, der Hölle und des Grabes brach und hinauffuhr, da war er mehr als nur ein Mensch. Das war Gott in dem Menschen. Das stimmt. Und derselbe einer lebt heute Abend in uns als der Geist des Heiligen Geistes. Jawohl. Die Menschen fragen heutzutage, wie könnte ich glauben, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Denke daran, dass er in dem Hebräerbrief verheißen hat, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat auch im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 12 verheißen, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue, die Dinge, die ich zum Ausdruck bringe, dass der Vater in mir lebt und ich der Sohn Gottes bin. Während ich euch übernehme, wird mein Geist in euch sein und dieselben Dinge tun, gewiss. Das ist nur ganz natürlich. Wiederum sagte er, siehe, ich bin bei euch alle Zeit sogar bis an das Ende der Welt. Matthäus Kapitel 28, Vers 22 oder in Kapitel 28, Vers 20 steht es, siehe, ich bin bei euch alle Zeit, sogar bis zum Ende der Erde. Ich bin bei euch eine kurze Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr werdet mich sehen. Auch das, sagte er, ich ist ein persönliches Fürwort, versteht ihr? Ich werde mit euch sein, sogar in euch bis zum Ende der Welt. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Da habt ihr es. Daran kannst du es ganz genau erkennen. Oh, noch einmal, ich werde euch nie verlassen, noch versäumen. Du fragst, wie kann das sein? Wie kann es bewiesen werden? Johannes Kapitel 14, Vers 12. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Er wartet jetzt darauf, auf den Schauplatz gerufen zu werden. Er wartet gerade jetzt zu dieser Stunde, um ganz genau zu beweisen, was ich über ihn gesagt habe, dass es so richtig ist. Wenn es nicht so ist, dann ist dieses verkehrt und ich bin ein falscher Zeuge. Er ist dazu bereit, jetzt auf den Schauplatz gerufen zu werden, um dieselben Dinge zu tun, die er damals tat. Lasst uns deshalb hingehen in dem Boot, mit dem wir segeln und Jesus in unserem Leben aufwecken. Hört her, ich habe es schon oft gesagt, wenn ich hier auf der Plattform stehen würde und euch gesagt hätte, dass der Geist von John Dillinger in mir lebt, nun, dann würde ich Pistolen tragen und ein Gesetzloser sein. Gewiss, wenn ich euch gesagt hätte, dass Shakespeare in mir lebt, dann wäre ich ein Dichter. Wenn Shakespeare in euch leben würde, nun, dann würdest du wissen, wie man, du würdest der größte Verfasser unter den Dichtern sein. Stimmt das? Gewiss. Du könntest das dann tun. Du könntest Gedichte verfassen, weil Shakespeare, der große Schreiber, in dir leben würde. Du würdest wie Shakespeare sein. Stimmt das? Wenn Shakespeare in dir leben würde, würdest du dann nicht Shakespeare sein? Gewiss würdest du das dann sein. Wenn Beethoven in dir leben würde, würdest du dann nicht ein Komponist von Liedern sein, so wie der große Komponist Beethoven? Wenn du sagst, Beethoven lebt in mir, dann würdest du die Werke von Beethoven vollbringen. Du würdest seine Musik schreiben. Gewiss. Wenn er in dir leben würde, das würdest du ganz gewiss tun, weil das der Geist von ihm ist, der dann in dir lebt. Wenn dann Christus in mir lebt, wenn Christus in mir lebt, dann werden die Werke von Christus durch mich getan werden. Gewiss, wenn Beethoven in dir lebt, dann werden die Werke von Beethoven bekannt gemacht. Wenn Christus in dir lebt, dann werden die Werke von Christus bekannt gemacht werden, denn er ist derselbe. Derselbe, er kann sich nicht ändern. Erinnert euch an das, was ich gesagt habe. Er ist ewig. Er kann sich nicht ändern. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oh, dann rufe ihn auf den Schauplatz. Fürchtest du dich dafür? Fürchten sich die Menschen dieser Stunde, die Menschen dieser Zeit, davor, Jesus auf den Plan zu rufen und zu sagen, Herr, du hast es verheißen? Tut ihr es jetzt? Amen. Ein Psalm. Groß ist Jehova. Oh, Jehova ist mächtig. Jehova lebt in Ewigkeit. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist Gott. Seine Gnade wird tausenden von Generationen lang über die, welche ihn fürchten. Fürchtest du dich davor, diesen Jesus in deinem Leben aufzuwecken, der schon eine Weile geschlafen hatte? Fürchtest du dich davor, diese Sache aufzuwecken, die vor einigen Jahren auf dich herabgekommen war und dich mit seinen Segnungen erfüllt hatte? Fürchtest du dich davor, ihn aufzuwecken und zu sagen, Herr Jesus, ich stecke heute Abend in Schwierigkeiten, begib dich für mich auf den Schauplatz. Indem ich auf dem Meere umherfahre, bin ich von einer Krankheit befallen worden. Ich leide. Hilf mir, o Herr Gott, hilf mir. Fürchtest du dich davor, ihn auf den Schauplatz zu rufen? Nein. Wenn du ihn so wie die Jünger auf den Schauplatz rufst, dann wird der ganze Zweifel seine Stimme verlieren und weichen. Dann erhebt sich der Glauben. Die Zweifel existieren nicht mehr. Der Glauben hat den Platz davon eingenommen. Es steht in der Bibel geschrieben in Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist aufgeschrieben worden. Jetzt soll es geschehen. Es steht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers so geschrieben, wie ich es hier zitiert habe. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich getan habe. Stimmt das? Es steht geschrieben, aber jetzt soll es geschehen. Seht ihr, Gott hat es verheißen. Gott hat es so gesagt. Es steht in Matthäus Kapitel 28, Vers 20 geschrieben. Siehe, ich bin immer bei euch, sogar bis an das Ende der Welt. Seht ihr? Eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, denn ich werde mit euch sein, sogar in euch bis zum Ende des Zeitalters. Das ist geschrieben worden. Ihr werdet mich sehen. Es steht geschrieben. Jetzt lass es geschehen. Glaubt ihr das? Ich habe euch lange aufgehalten. Es ist schon 21.30 Uhr. Ich weiß, dass ich vielleicht schon um diese Zeit nach Hause und zu Bett geht. Wartet nur noch einen Augenblick. Ich habe noch etwa ein Dutzend mehr Notizen von dieser Sache, aber ich werde nicht mehr darauf eingehen. Schaut her, sind diese Sachen wahr? Wenn es nicht wahr ist, was machen wir dann hier? Was nehmen wir in Anspruch? Etwas, mit dem wir zu Heuchlern werden? Was nehmen wir vor der Welt in Anspruch? Dinge, die gar nicht so sind? Nun, dann werden wir als falsche Zeugen erfunden und uns sollte nicht einmal erlaubt sein, am Leben zu bleiben. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt und Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann esst und trinkt und seid fröhlich. Dann könnt ihr alle hinausgehen und wie die anderen, wie die Schweine im Dreck leben, wenn es keine Auferstehung gibt. Wenn es kein Kommen von Christus gibt, wenn er nicht hier ist und seine Worte nicht wahr sind, wenn nur ein Strichlein verkehrt ist, dann kann ich in gar nichts davon Vertrauen haben. Es muss alles aufgeschrieben sein. Alles muss richtig sein. Dieses ist die Zeit, wo Jesus sagte, wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Schaut euch nur einen Augenblick Sodom an, während wir zum Schluss kommen. Sodom, bevor die Welt verbrannt wurde, die Welt der Heiden wurde verbrannt. Nun, dieses Mal wird sie wieder verbrannt, seht ihr? Dieses Mal ist es kein Wasser mehr, sondern Feuer, wie es war in den Tagen von Sodom. Schaut euch den Zustand der Welt heutzutage an, genauso wie Sodom. Sie kleiden sich genauso und alles. Ich sage euch dieses, es ist eine Schande. Schaut euch die Welt an, sie versinken einfach in der Sünde. Schaut es euch an, es ist sogar in die Gemeinde hineingekommen. Die altertümlichen Christen sehen wir kaum noch. Unsere Frauen schneiden alle ihre Haare, tragen Make-up, tragen kurze Hosen und alles Mögliche. Sie sind einfach unmoralisch und erkennen nicht, dass sie sich am Tag des Gerichtes wegen Ehebruchs verantworten müssen. Wer auch immer eine Frau ansieht, um ihrer zu begehren, hat bereits die Ehe mit ihr gebrochen. Du magst rein sein, tugendhaft, all dieses. Aber durch die Weise, wie du dich benommen hast und die Sünder dich auf die verkehrte Weise angeschaut haben, dadurch hast du dich selbst so dargestellt und bist daher schuldig. Du bist schuldig. Jesus hat es so gesagt. Schaut euch sogar unsere pfingstlichen Frauen an. Schaut euch unsere Prediger an. Viele von ihnen haben klein beigegeben und fürchten sich, irgendetwas dagegen zu sagen. Sie haben Angst, dass die denominationelle Organisation sie hinauswerfen wird. Ich würde lieber einen knurrenden Magen haben, Brackwasser trinken, Soda-Kekse essen und dieses Wort predigen und die Wahrheit sagen, als alle möglichen Angehören, dass es nur gibt. Jawohl. Oh, wir brauchen eine tiefe Aufrichtigkeit. Wir müssen etwas zurückbekommen. Wir brauchen diese viele Schauspielerei nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, der in unserer Mitte lebt, sodass wir sagen können, wer kann mich der Sünde anklagen? Sünde ist Unglauben. Die Schriften sagten, dass Jesus das und das tun würde. Und Jesus sagte, wer von euch kann mich verurteilen oder mich der Sünde anklagen? Nun, es gibt nur eine einzige Sünde und das ist Unglauben. Man hat entweder Glauben oder Unglauben. Wer nicht glaubt, ist bereits verdammt. Du kannst rauchen, Alkohol trinken und diese Sache tun, weil du nicht glaubst. Aber wenn du glaubst, dann wirst du etwas anderes tun. Seht ihr? Es kommt daher, weil entweder Glauben oder Unglauben in dir ist. Jetzt schaut, bleibt noch einen Augenblick still sitzen. Nun, jetzt kommt eine gewaltig große Behauptung. Zuerst blicke ich über die Versammlung. Ich sehe mich um. Ich kenne eine Person, die ich dort draußen sehe, von der ich nicht wusste, dass ich sie kenne. Es ist ein Mann, den ich neulich anhielt. Ich wusste es nicht mehr. Ein Bus versuchte links abzubiegen und Menschen überquerten die Straße. Ich dachte, dieser Mann versucht links herumzukommen. Ich hielt an, nickte ihm zu. Hier sitzt ein Busfahrer. Ich begegnete ihm heute drüben im Fur-Restaurant oder im Café. Und er erzählte mir, dass er der Mann war. Er erzählte, dass seine Frau irgendwo in einer der Versammlungen von einem Nierenleiden geheilt worden war. Es waren Wandernieren oder so etwas. Und sie wurde in der Versammlung herausgerufen. Gott im Himmel weiß, dass ich die Frau nie in meinem Leben gesehen habe. Ich hatte sie nie zuvor gesehen. Und hier ist der Mann. Ich vermute, dass seine Frau auch hier irgendwo ist. Sie ist ein Zeugnis. Seht, diese Dinge geschehen immer wieder. Ich sehe niemanden, den ich tatsächlich kenne. Aber denkt daran, dass Gott jeden einzelnen von euch kennt. Er weiß, was in eurem Herzen ist. Und wenn er das Wort ist, glaubt ihr, dass er das Wort ist? Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist kraftvoll und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Stimmt das? Das ist der Grund dafür, dass Jesus dort stehen und ihre Gedanken erkennen konnte und ihnen sagen konnte, was sie getan hatten. Seht ihr? Das stimmt. Die Frau berührte sein Gewand. Er drehte sich herum und fragte, wer hat mich berührt? Zu der Zeit wusste er es noch nicht. Jedermann stritt es ab. Aber er sah sich um, bis er herausfand, wo diese Kraft hingegangen war. Er sah sie auf einer kleinen Frau. Er erzählte ihr von ihrem Blutfluss und sagte, dein Glauben hat dich geheilt. Dein Glauben. Sie hatte es durch Gott, von Gott herausgezogen durch ihn. Das war der Grund, dass Tugendkraft, Kraft ausgegangen war. Ihr Glaube hatte Gott durch ihn berührt. Seht ihr? Nun, die Werke, die ich tue, werdet ihr ebenso tun. Versteht ihr, was ich meine? Jemand sagte, oh, wir tun größere Werke. Gut, tue zuerst Werke. Tue einfach die Werke. Seht ihr? Du sagst, wir predigen das Evangelium auf der ganzen Welt. Das ist großartig. Du versuchst dich nur hinter etwas zu verstecken. Seht ihr? Auch die Werke tun, die ich tue. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun und mehr als diese, denn ich gehe zum Vater. Seht ihr? Betrachte die Frau am Brunnen und so weiter. So erkannten sie, dass er der Messias war. Wenn er heute Abend in die Stadt kommen würde, wie würdest du dann erkennen, dass er es ist? Seht ihr? Jeder Heuchler kann Nägelmale hervorbringen, ein Nagelmal in seiner Hand vorweisen, alles ist möglich. Auf keinen Fall. Die einzige Weise, wie sie es je erkennen können, besteht darin, dass sich der Geist so zu erkennen gibt, dass er die Werke tut, von denen er gesprochen hat. Nun, ich glaube dieses. Warum bin ich mit dieser Gruppe von Pfingstern zusammen? Ich gehöre zu keiner ihrer Organisationen, weil ich einfach in der Bresche stehe und sage, wir sind Brüder. Das sage ich zu allen von ihnen, denn ich glaube, dass sie von allen, die ich kenne, am allerdichtesten an die Bibel herankommen. Aus diesem Grunde tue ich dieses. Ich schließe mich niemals an, denn ich sehe auf beiden Seiten Brüder mit dem Heiligen Geist. Ich glaube dieses. Ich weiß, dass es wahr ist. Deswegen will ich nicht bei einer dieser einen mithelfen oder an dieser anderen mithelfen oder von diesen oder von jenen etwas nehmen. Ich stehe einfach nur da und sage, wir sind Brüder. Vergesse doch einfach alles andere. Lasst uns Brüder sein. Lasst uns einfach Brüder sein. Solange Satan uns dazu bringt, einander zu bekämpfen, solange braucht er überhaupt nicht zu kämpfen. Aber solange wir diesen Kampf bleiben lassen und uns mit unseren Armen und Herzen verbinden und sagen, wir sind Brüder, solange gehen wir als christliche Soldaten vorwärts und bekommen dann diese großartige Erweckung. Kein ökumenisches Konzil wird das jemals antasten können. Auf keinen Fall. Das ist die Absicht Gottes für die Auserwählten, die jetzt erwählt worden sind. Wenn der Tag, erinnert euch nur daran, dass das letzte Zeichen, welches gezeigt wurde, bevor Sodom verbrannt wurde, Gott sichtbar in einem menschlichen Körper gewesen ist. Stimmt das? Ich frage danach. Drei Engel kamen zu Abraham, zwei der Engel gingen nach Sodom hinein, um eine Warnung auszusprechen. Das galt der lauwarmen denominationellen Gemeinde, ein moderner Billy Graham und so weiter. Aber Abraham stellte die auserwählte Gemeinde dar, die sich nicht in Sodom befand, so wie es zu jener Zeit gewesen ist. Sie befindet sich außerhalb von Sodom. Die echten wiedergeborenen Pfingstler und alle, die aus dem Geist geboren sind. Beobachte jetzt den einen, der zurückblieb und sich mit Abraham unterhielt. Denk daran, dass sein Name vor ein paar Tagen zuvor noch Abram war und Sarah Sarai hieß. Es wurde in Abraham und zu Sarah geändert. Abraham, der Vater der Nationen, seht ihr? Ist es nicht sehr interessant, dass alle großen Männer, die zu der Gemeinde von Sodom gegangen sind, die sich draußen in der Welt befinden, dass alle großen Männer, die jemals dort hinausgingen, es hat einen Billy Sunday gegeben, einen Sankey, Finney, Knox, Calvin, Luther und so weiter. Nicht einer von ihnen besaß jemals einen Namen, der auf H-A-M endete. Bis heute, G-R-A-H-A-M, zu keiner Zeit gab es noch einmal so einen. Das sind 6 Buchstaben, bei Abraham sind es 7. A-B-R-A-H-A-M, vollkommen. Seht ihr? Aber passt auf. Der Engel, welcher zu Abraham kam, sagte zu ihm, Abraham und nicht Abram. Abraham, wo ist deine Frau Sarah und nicht Sarai? In der Bibel heißt es, sie ist im Zelt hinter dir. Er sprach, ich. Da seht ihr es, wieder ein persönliches Fürwort. Abraham, ich werde dich wieder besuchen. Und zwar gemäß der Verheißung, die er gegeben hatte. Wer war dieser? Staub befand sich an seinen Kleidern. Er aß Kalbfleisch, trank die Milch von der Kuh, aß Butter und Brot. Er saß dort und tat so, als ob er voller Staub und müde war. Last wusch seine Füße. Er sah aus wie ein Mann. Er fragte, wo ist Sarah? Er antwortete, sie ist hinter dir im Zelt. Ich werde dich besuchen gemäß, wisst ihr, sie lauschte heimlich durch das Zelt hindurch. Wisst ihr, sie ist nicht so wie die Frauen heutzutage hinausgelaufen. Sie denken, dass sie das tun müssten. Aber sie hörte durch das Zelt hindurch mit, was ihr Ehemann zu sagen hatte. In der heutigen Zeit sagt sie das, was er nicht sagen würde. Sie hörte also auf diese Weise durch das Zelt hindurch zu. Als sie hörte, natürlich nicht ihr Schwestern. Nein, nein, ihr wisst das besser. Gut, aber sie hörte zu. Sie lachte in sich hinein und sagte, ich als alte Frau, die Jahre alt und mein Herr, der auch alt ist, sollt noch einmal das Vergnügen miteinander haben? Als Ehemann und Ehefrau hatten sie schon seit vielen Jahren damit aufgehört. Ich sollte noch einmal das Vergnügen mit meinem Ehemann zusammen haben? Und sie lachte. Und der Engel mit seinem, der Mann, welcher dem Zelt den Rücken zugekehrt hatte, fragte, warum hat Sarah gelacht? Sie lief hinaus, antwortete und bekannte, ich hab nichts gesagt, aber du hast es doch, seht ihr? Nun, Gott hätte ihr Leben dort sofort genommen, aber er konnte ihr nichts tun, weil sie ein Teil von Abraham war. Oh, wir wären schon längst gestorben, wenn wir nicht ein Teil von Christus wären. Er hat so viele Sachen getan und wir sind hingegangen und haben gesagt, es ist Gedankenübertragung. Es ist dieses, jenes oder wieder etwas anderes. Aber er kann dir nichts antun. Seht ihr, der Zorn kann dich nicht treffen, weil du ein Teil von Christus bist, wenn du wiedergeboren bist. Siehst du, er konnte es nicht tun, weil es Abraham verletzt hätte. Seine Verheißung galt dem Abraham und Sarah war ein Teil von Abraham. Die Gemeinde ist ein Teil von Christus, die Braut. Seht ihr, er konnte es trotz ihrem Unglauben nicht tun. Er sprach, aber du hast es getan. Die Bibel sagt, dass sie sich fürchtete. Vielleicht fürchtete sie sich davor, dass sie ihre Mitgliedschaft oder so etwas verlieren würde. Genauso wie heutzutage. Aber sie fürchtete sich. Achtet darauf, dass derselbe Mann dem Abraham die Segnungen schenkte und ein Versprechen, wenn er 10 gerechte Seelen finden würde, dass er dann nicht die Stadt vernichten würde. Dann verschwand er vor ihm. Abraham nannte ihn Elohim, der Allmächtige. Nehmt eure Bibel und seht es nach. Im Anfang schuf Gott. Seht nach, ob es dort nicht Elohim heißt. Hier redete Abraham mit ihm und nannte diese sichtbare Erscheinung einen Mann direkt bevor Sodom verbrannt wurde. Er konnte die Gedanken in der Gesinnung erkennen. Er sagte, dass es Elohim gewesen war. Jesus sagte, schaut euch jetzt an, wer in die Gemeinde, in die Denomination gegangen ist. Achtet darauf, was Gott bei den Auserwählten tut. Genau dort gab es das letzte Zeichen, das Abraham empfing. Die herausgerufene Gemeinde empfing es, bevor Sodom verbrannte. Wir befinden uns in den letzten Tagen. Freunde, weckt Jesus auf. Herr, du hast die Verheißung gemacht. Fürchtet euch nicht. Sagt Herr Gott, ich trete kühn hervor. Ich wecke mich hier drinnen selbst auf. Wache auf meinen Schrei hin auf, Herr. Ich bin in Not. Sei mir gnädig. Ich habe nicht geglaubt. Vergib mir dafür. Lass es mich von jetzt an tun. Ich möchte dich für meine Sache auf den Schauplatz rufen. Die Bibel sagt, er ist ein Hohepriester, der durch das Mitleid mit unseren Schwachheiten berührt werden kann. Stimmt das? Das Neue Testament, Hebräerbrief Kapitel 1, Hebräerbrief Kapitel 3, ein Hohepriester. Er sitzt jetzt zur rechten Hand Gottes, ein Hohepriester, der berührt werden kann. Und wenn er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, wie kann man dann wissen, dass man ihn berührt hat? Er würde genauso handeln, wie er es gestern tat. Das würde ihn für heute zu demselben machen. Stimmt das? Eine leere Stelle auf dem Tonband, der Übersetzer. Heute Abend in die kranken Leiber hineingießen, Herr. Du bist Gott und es gibt niemanden, der so ist wie du. Die einzige Sache, die wir zu tun haben, ist aufzuwachen, uns selbst aufzurütteln und Jesus auf den Schauplatz zu rufen. Vater, wenn du auf den Schauplatz kommst, dann verkündige, dass du derselbe bist gestern, heute und für immer. Lass uns heute Abend erfahren, dass du immer noch im Boot bist. Du bist immer noch hier. Du sagtest, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie versäumen. Herr, lass es heute Abend bekannt werden, dass ich die Wahrheit geredet habe. Egal, wie viele Worte ich sagen würde, wäre es nicht dasselbe, als wenn du irgendetwas sagst. Nur ein Wort von dir wird mehr bedeuten als irgendetwas, was irgendein Mensch zu sagen hat. Wir wollen dich, Vater. Komme so auf den Schauplatz, dass diese Menschen hier erkennen können, dass du in dem Boot bist und ich glaube, dass jeder Sünder Buße tut. Ich glaube, dass jeder Zurückgefallene ganz schnell zum Altar eilt. Ich glaube, dass jede kranke Person gesund wird. Möchtest du das bitte gewähren, Herr? Wir rufen dich an. Komm, Jesus. Einige werden sterben, Herr. Einige werden den ewigen Tod erleiden, die Trennung von Gott, wenn du nicht auf den Schauplatz kommst. Wir kommen um, Herr. Einige von ihnen haben deine großen Heilungswunder vergessen. O Gott, bewege dich auf den Schauplatz. Wir rufen dich an. Komm und rufe unser Bewusstsein wach, Herr, und den Geist von Christus in uns. Wir beten darum durch den Namen von Jesus Christus. Möchten wir jetzt unsere Häupter gebeugt halten, wenn der Klavierspieler bitte zu dem Klavier kommt, wo immer es steht. Wir bitten um Ehrfurcht. Lass uns jetzt so ehrfürchtig sein, wie wir es nur können. Nur einen Augenblick. Glaube nur, Schwester, wenn du es bitte leise spielst. Jeder einzelne von euch bete. Betet jetzt selber. Ich möchte wissen, wie viele hier drinnen keine Gebetskarte haben und krank sind und möchte, dass Gott sie berührt. Möchtet ihr bitte eure Hände erheben? In Ordnung. In Ordnung. Nun, wie viele haben Gebetskarten? Erhebt eure Hand. Gut, es gibt etwa doppelt so viele, die keine Gebetskarten haben, wie die, welche Gebetskarten haben. Egal, ob du eine hast oder nicht, das hat gar nichts zu sagen. Das bedeutet nur, dass man sie hier heraufruft. Ich wollte gerne die Pastoren herbekommen, um mit ihnen hinabzugehen. Dann würden wir euch die Hände auflegen und für euch beten. Nun, das ist gut, seht ihr? Das ist wirklich gut. Aber hört her. Wisst ihr, ich glaube an das Auflegen der Hände. Das stimmt ganz genau. Jawohl, verbinde dich selbst mit dem Opfer. Ich glaube dieses. Aber schaut, der Römer sagte einmal, das ist eine jüdische Tradition. Jairus sagte, komm und lege deine Hände auf meine Tochter und sie wird leben. Aber der Römer sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Sprich einfach nur das Wort und mein Knecht wird leben. Nun, wenn er derselbe ist, gestern, heute und für immer, ich kenne euch nicht. Gott im Himmel weiß, dass ich niemanden bis auf diesen Busfahrer hier sehe, den ich in diesem Augenblick kenne. Ich weiß, dass ich einige Menschen, Bruder Thosman und die anderen sind hier, meine Frau ist irgendwo, aber im Augenblick sehe ich sie nicht. Ich sehe sie nicht, ich sehe auch Bruder Thosman nicht. Aber sie sind nicht hier. Ich meine, sie sind hier, aber ich weiß nicht wo. Jetzt möchte ich, dass ihr betet. Betet einfach wirklich aufrichtig und sprecht, Herr, hilf mir. Betet das Gebet des Glaubens, während ihr betet. Betet darum, dass Gott euch euer Anliegen gewährt. Sagt, Herr, ich weiß, dass dieser Mann mich nicht kennt. Aber wenn du mir bitte nur bestätigst, dass du in dem Boot bist, dass du heute Abend hier in diesem Gebäude bist, dann weiß ich, dass Bruder Branham mich nicht kennt, dass er nichts über mich weiß. Aber er hat mir gerade heute Abend erzählt, dass du derselbe bist. Du bist derselbe Messias und hast verheißen, wenn er dir glauben würde, dass du durch ihn dieselben Werke tun würdest, die du durch den Messias getan hast, weil sein Geist mit uns sein würde. Wenn ich dann erkenne, dass es bewiesen wird, dass du hier bist, dann ist das alles, was ich wissen muss. Ich werde es aus ganzem Herzen glauben. Wollt ihr das tun? Wenn er sich auf den Schauplatz bewegt und etwas tut, wie er es damals tat, dann werdet ihr erkennen, dass es die Werke sind, die er damals tat. Schaut, was er tat, als er Petrus sah. Nathanael, die Frau am Brunnen, den blinden Bartimäus, diejenigen, welche ihn berührten und die Frau mit dem Blutfluss. Seht ihr, auf diese Weise erkannten sie, dass er das Wort war, weil er ihre Gedanken erkennen konnte. Er verhieß, dass dieses letzte Zeichen zurückkehren würde, bevor die Erde brennt. Das letzte Zeichen für die Gemeinde. Hier stehen wir. Es gibt eine Botschaft für die denominationelle Gemeinde dort draußen. Hier ist die Botschaft für die pfingstliche Gemeinde, die Auserwählten, die Herausgerufenen. Glaubt jetzt, himmlischer Vater, sie befinden sich in deinen Händen. Ich befinde mich in deinen Händen. Ich übergebe mich dir und übergebe sie dir, damit die Werke Gottes bekannt gemacht werden, damit diese kleine, abgehackte Botschaft von heute Abend diesen Menschen hier in Tucson sichtbar gemacht werden möge, hier tief drinnen in dieser Wüste. Vater Gott, in dieser lieblichen kleinen Gemeinde mit deinem lieblichen geringen Pastor hier, Herr, möge diese Gemeinde immer durch die Ergebnisse des Wortes Gottes leben, damit sie erkennen mögen, dass Jesus immer noch im Boot ist. Dass die Erweckung nicht mehr weitergeht, bedeutet nicht, dass er weggegangen ist. Er ist direkt bei uns und bereit, zu jeder Zeit gerufen zu werden. Es ist nicht schwer, für ihn aufgeweckt zu werden und zu unserer Befreiung zu kommen. Herr, ich bitte dich darum, dass die Menschen erkennen können, dass du Gott bist und dass du derselbe bist gestern, heute und für immer. Ich übergebe mich selbst dir und die Gemeinde damit zwischen uns, zwischen ihrem Glauben und der Gabe, die du mir geschenkt hast, ihrem Glauben, diese Gabe Gottes wirksam werden zu lassen, damit du überall in dieser Zuhörerschaft diese unbekannten Menschen aufrufen kannst und du so handeln kannst, wie damals, als diese Frau dein Gewand berührt hatte. Du bist unser hoher Priester, Herr. Mögen diese Menschen dein Gewand berühren und schicke du ihnen deine Botschaft zu ihnen zurück, wie du es durch Jesus Christus, deinen Sohn, getan hast. Wir sind die unnützen Diener von ihm und sind durch sein kostbares Blut geheiligt worden, damit die Werke Gottes in den letzten Tagen einer sterbenden Welt bekannt gemacht würden. Vater, wir geben dir den Lobpreis dafür. Wenn wir heute Abend nach Hause gehen, mögen wir dann auf dem Nachhauseweg genau dasselbe sagen wie diejenigen, die von Emmaus kamen. Das war, nachdem er tot gewesen und wieder auferstanden war und etwas tat, das er schon zuvor getan hatte, bevor er gekreuzigt wurde. Sie erkannten, dass er es war. Kein anderer Mann konnte es tun. Herr, tu das heute Abend noch einmal. Tu es so, wie du es verheißen hast. Es ist deine Verheißung. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Ich werde mit ihm sein, sogar in ihm bis zum Ende der Welt. Es wird sich bestätigen, Herr, und wir werden sagen, dass unsere Herzen in uns brannten. Wir bitten es in dem Namen von Jesus. Amen. Jetzt bitte ich euch in dem Namen des Herrn Jesus still ehrfürchtig und glaubend sitzen zu bleiben. Nun, indem ich mit diesem Wort Gottes vor mir über der Zuhörerschaft schaue, sage ich, dass die einzige Person, die ich wirklich erkenne, dieser Bruder hier drüben ist. Jetzt sehe ich auch meine Frau dort hinten. Aber lasst uns hier vorne beginnen. Betet jetzt und sprecht: Herr Jesus, ich habe viele Predigten gehört. Ich habe Meisterwerke von Predigten gehört, aber ich möchte dich sehen, so wie die Griechen sagten: Mein Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Sie wollten nicht die Philosophie kennenlernen, sie wollten ihn sehen, ihn kennenlernen. Nichts anderes als nur ihn, ihn persönlich kennenlernen. Er ist das Wort. Sprich, ich bin wie die Frau, welche diesen Blutfluss hatte. Ich habe eine Not. Willst du heute Abend erscheinen und zu mir sprechen? Du bist der Hohepriester. Vielleicht würde ich deine Stimme nicht erkennen, wenn du sprichst. Aber sprich doch bitte so, wie du es gesagt hast, mit menschlichen Lippen. Gott tut nichts ohne menschliche Mitwirkung. Ihr wisst das, seht ihr? Er muss jemanden benutzen. Wollt ihr jetzt, wenn er das tun wird und beweist, dass er direkt hier bei uns ist, werdet ihr dann eure Heilung annehmen? Erhebt eure Hand und sprecht: Ich will es. Wenn ich ihn das tun sehe, dann werde ich es annehmen. Gott segne euch. Betet jetzt. Wenn er irgendein Wunder tut, dann zweifelt nicht. Glaubt einfach. Wenn ihr mich anschaut, dann ist es egal, was ihr tut, solange ihr einfach glaubt, dass er da ist. Glaubt ihr das, dass die göttliche Gabe von Gott gesandt und durch einen Engel sichtbar gemacht wurde? Hier stehe ich und diese Prediger um mich herum direkt hier. Es gibt nicht eine Sache. Stimmt das nicht, Bruder? Wir sitzen alle hier. Da habt ihr es. Ich kenne euch nicht. Gott weiß es. Ich weiß nicht eine Sache über euch, aber er schon. Nun, durch eine unsichtbare Person, den Heiligen Geist, der allein durch sein Wirken sichtbar gemacht werden kann, kann euch genau geoffenbart werden, was er darüber gesagt hat, was das Wort tun würde. Als das Wort in das Fleisch gelegt wurde, war es ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Stimmt das? Aus dem Grund konnte er das tun. Glaubt jetzt, habt Glauben, zweifelt nicht, habt einfach Glauben. So eine liebliche Zeit. Ich denke, dieses ist die allerwunderbarste Zeit meines Lebens, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen stehe und ihnen zu erkennen geben kann, dass ihre Anbetung nicht vergeblich ist. Jede andere Religion auf der Welt außerhalb des Christentums ist Betrug. Jede andere Religion auf der Welt außerhalb des Christentums ist verkehrt. Das Christentum ist das einzige, die dich auf ein leeres Grab hinweisen, ein Herz öffnen kann und spricht, erlebt und es beweist. Nun, jetzt kommt das, was er verheißen hat. Wird er seine Verheißung halten? Darum geht es. Hält er seine Verheißung? Jawohl. Du sagst: Gut, Bruder Branham, komm herunter und heile mich. Ich wünschte, ich könnte das. Er hat es bereits getan. Die einzige Sache, die er von dir wünscht, ist zu glauben. Seht ihr? Bruder Branham, würdest du mich erretten? Ich wünschte, ich könnte es, aber er hat es bereits getan. Du musst, die einzige Sache, die er tun könnte, wenn er hier mit diesem Anzug an, den er mir geschenkt hat, stehen würde, die einzige Sache, die er tun könnte, ist genau das, worum wir ihn bitten, es jetzt zu tun. Uns einfach wissen zu lassen, dass er es ist. Fürchtet euch nicht, ich bin es, seid guten Mutes. Seht ihr? Die Jünger dachten, dass es ein Geist wäre, ein Spuk oder so etwas, als er auf dem Wasser ging. Sie fürchteten sich. Er sagte: Fürchtet euch nicht, ich bin's, seht ihr? Das ist es, was er heute Abend sagen würde. Fürchtet euch nicht. Ich bin's. Ich beobachte eine Frau, die gerade hier sitzt und die mich direkt anschaut. Wenn ihr es jetzt sehen könnt, da ist ein Licht direkt über der Frau, die gerade hier sitzt. Ich kenne dich nicht, aber hier ist schon mal eine Sache. Du leidest unter einem Rückenproblem. Stimmt das? Wenn das stimmt, dann erhebe deine Hand. In Ordnung. Dein Glaube macht dich gesund. Sag mir, was sie berührt hat. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Sind wir einander fremd? Wenn das stimmt, dann erhebe deine Hand. So seht ihr also, dass ich die Frau in meinem Leben noch nie gesehen habe. Aber ich habe sie in dieser Weise gesehen und ich wusste, dass es sich hier befindet. In Ordnung. Ja, hier haben wir was. Hier ist ein kleines Mädchen, das hier auf dem vorderen Sitz sitzt. Sie ist noch ein Kind. Sobald ich es ausgesprochen habe, fing es an zu weinen. Das kleine Mädchen trachtet nach etwas Echtem. Ihre Schwester hinter ihr weint auch. Ich kenne das Kind nicht. Soweit ich weiß, habe ich sie noch nie in meinem Leben gesehen. Aber sie trachten nach der Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist wahr. Stimmt das, kleines Mädchen? Das stimmt. Erhebe deine kleine Hand. Seht ihr? Da seht ihr es. Sie stammt nicht von hier. Sie kommt östlich von hier. Sie ist die Tochter eines Missionars. Nebenbei gesagt, hat ihr Vater den Wunsch, mich wegen einer Frage zu treffen. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen, aber das ist ganz genau die Wahrheit. Fürchte dich nicht, Liebling. Du wirst den Heiligen Geist empfangen. Dein Glaube bewirkt es. Glaube nur. Wenn dieses kleine Kind das tun kann, fragt das Kind und stellt fest, ob es stimmt oder nicht. Wenn dieses kleine Kind, was haben sie berührt? Kleines Mädchen, Liebling, besitzt du eine Gebetskarte? Du hast keine. Du brauchst sie auch nicht. Seht ihr? Du besitzt mehr als dieses, was eine Gebetskarte ausmacht, Liebling. Du hast Glauben. Denk daran, sie wird den Heiligen Geist empfangen. Sie wird es bekommen. Offen gesagt, ist es jetzt direkt bei ihr. Du fragst, wie kannst du das wissen? Wie konnte ich wissen, was verkehrt war und was sie wünschte? Seht ihr? Nun, wenn dieses Kind, ein Kind wird sie führen. Warum jetzt nicht auch du? Gerade dort sitzt eine Dame, die mich anschaut. Sie leidet an Nervosität. Sie betet auch für ihren Ehemann, der noch nicht errettet ist. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kannst du das bekommen, um was du gebetet hast. Amen. Hier sitzt eine junge Frau, hier hinten, in der äußeren Reihe. Sie hat ein Frauenleiden. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann wirst du geheilt sein. Glaubst du das? Da sitzt eine farbige Dame direkt hinter ihr. Sie ist im Gebet, aber sie betet für einen Verwandten. Es geht um einen älteren Mann, den Schwiegervater. Dieser Schwiegervater ist schon seit Jahren krank. Das stimmt. Ich bin dir fremd. Stimmt das? Dieses wurde durch irgendeinen Unfall verursacht. Dadurch begann das Problem. Wenn das stimmt, dann erhebe deine Hand. In Ordnung. Glaubst du? Du kannst das empfangen, worum du gebeten hast. Nebenbei ist die Sache dadurch ins Rollen gekommen. Eine andere farbige Dame sitzt gerade dort hinten. Sie leidet an einem Asthma-Problem. Die Dame wird es verpassen. Gott hilf mir. Frau Jamieson, glaubst du von ganzem Herzen? Stehe auf. Ich kenne dich nicht, aber du glaubst von ganzem Herzen. Du fragst, du kennst ihren Namen? Nun gewiss. Hat er nicht dem Petrus gesagt, wie er heißt? Ja, gewiss, er weiß alle Dinge. Hier sitzt ein Mann, der an Krebs sterben wird, wenn ihn nicht sehr bald etwas berühren wird. Du hast Krebs, das stimmt. Glaubst du? Tust du es? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Herr Lädt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kannst du geheilt sein. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Rufe Jesus an. Er ist jetzt in eurer Mitte. Erkennt ihr das nicht? Glaubt ihr? Habt Glauben an Gott. Glaubt ihr, dass ihr ihn jetzt in eurem Bewusstsein aufwecken könnt? Seht ihr? Glaubt ihr? Wenn es so ist, dann legt einfach so einander die Hände auf. Legt einfach einander die Hände auf. Ruft ihn auf den Schauplatz. Das ist er. Glaubt ihr das? Das ist er. Fragt diese Leute. Ich habe sie nie in meinem Leben gesehen. Jetzt ist es überall, überall in dem Gebäude, jetzt, während ihr einander die Hände aufgelegt habt. Könnt ihr mein Wort nicht annehmen? Wenn Gott bestätigt hat, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe, dann nehmt mein Wort dafür an. Ich sage euch das, was die Wahrheit ist. Was ist die Wahrheit? Legt einander die Hände auf, zweifelt nicht. Die Bibel sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie gesund werden. Gerade jetzt ist Jesus in unserer Mitte, der Geist von Christus. Nun, während ihr eure Hände auf die Person gelegt habt, die neben euch sitzt, betet jetzt für sie. Macht einfach weiter, legt eure Hände auf sie und betet. Ich werde von hier aus beten. Ich glaube, Gott wird jeden Einzelnen von euch heilen. Legt ihnen eure Hände auf und glaubt, während wir beten. Herr Jesus, wir sind dir dankbar. Mein Herz rast, weil du hier gerade hier in Tucson bist. Hier bist du gerade hier in dieser Zusammenkunft der Gemeinde. Du bist hier inmitten dieser Menschen. Du hast es bewiesen, Herr. Wie könnten diese Dinge geschehen, es sei denn, dass sie von Gott kommen? Kein Wunder, dass der Apostel sagte, ein Mann von Gott durch Zeichen und Wunder in unserer Mitte bestätigt, welche Gott durch ihn mitten unter uns getan hat, von denen wir alle Zeugen sind. Und hier haben wir heute Abend denselben Mann, Jesus Christus, den Sohn Gottes, in der Gestalt des Heiligen Geistes, der sich in unserer Mitte bewegt und seine Worte bestätigt. Die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Wir wissen, dass du hier bist, Herr. Du hast uns nicht verlassen. Nun, diese Menschen haben einander ihre Hände aufgelegt. Sie sind Gläubige. Sie beten einer für den anderen und sie glauben, dass du sie gesund machen wirst. Es geschieht durch das Wort des lebendigen Gottes, durch die Herausforderung, welche das Wort anbietet, dass diese Zeichen denen folgen sollen, die da glauben. In der Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus, dem Sohne Gottes, in seiner Gegenwart. Die Gegenwart des Heiligen Geistes, der jetzt hier ist und bewiesen hat, dass es Jesus in unserer Mitte ist, hat uns wachgerüttelt, Herr, von unserem Schlummer, sodass unsere Herzen schnell schlagen mit Glauben und Lobpreis. Möge in dem Namen von Jesus Christus gerade in diesem Augenblick jede Krankheit von den Menschen weichen. Mögen sie von ihrer ganzen Krankheit und ihren Leiden, die sie haben, befreit werden. Ich fordere Satan durch die Gegenwart von Jesus Christus heraus im Gedenken seines Wortes, welches sagt, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Wir als Gläubige, Männer und Frauen fordern diesen Teufel heraus. Verlasse diese Versammlung in dem Namen von Jesus Christus. Komme aus jedem Einzelnen von ihnen heraus. Mögen sie heute Abend frei ausgehen, um nach Hause gehen zu können und selber festzustellen, dass sie frei sind von der Krankheit, frei vom Schmerz und frei vom Leiden. Jeder einzelne von ihnen, Herr, möge es in dem Namen von Jesus Christus so sein. Lasst uns jetzt mit unseren Häuptern gebeugt weiter füreinander beten. Nun gibt es einen Mann oder eine Frau, die einen Zweifel in ihrem Herzen gehabt haben, egal ob auch Junge oder Mädchen, und du glaubst, dass du heute Abend in der Gegenwart des einen bist, über den ich heute Abend gesprochen habe. Er hat es vollkommen ausgeführt und euch gesagt und euch durch sein Wort bewiesen, dass er es tut. Er ist gekommen und hat genau das getan, was er sagte. Seht, er tat es heute Abend in unserer Mitte. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, möchtest du dann hier zum Altar herkommen, während der Heilige Geist mich und diese anderen salbt und möchtest uns für dich beten lassen? Möchtest du kommen, während wir unsere Häupter gebeugt halten? Haltet eure Häupter nur für einen Augenblick gebeugt, während wir für uns selbst summen. Glaube nur, alle Dinge. Du sagst, Bruder Branham, ich habe Gott jahrelang gesucht und bin nie in die Lage gekommen, mit dem Geist erfüllt zu werden. Ich bin kein wiedergeborener Christ. Ich möchte wiedergeboren werden. Ich möchte es wirklich. Bruder Branham, ich möchte, dass du für mich betest. Möchtest du hierher kommen und hier stehen, während wir dieses zu Ende summen oder noch einmal singen mit unseren Häuptern und unseren Herzen gebeugt? Glaube nur, ich fühle mich irgendwie dazu geleitet, dieses zu tun. Ich weiß es nicht. Ich tue dieses sonst nie. Aber ich fühle mich gerade jetzt dazu geleitet, dass dieser Ruf gegeben werden sollte, damit ich am Ende des Zeitalters, wenn ich wieder vor euch stehe, vielleicht auch nicht mehr, falls ich von heute an in einem Jahr wieder zurückkomme, wird es, wenn ich das nächste Jahr noch lebe, werden aber viele andere nicht mehr leben. Seht ihr? Sie werden nicht mehr leben, weil wir hier viele ältere Menschen haben. Viele von euch werden ein Jahr später von heute an nicht mehr da sein, aber ich muss euch einmal wieder begegnen. Deshalb bitte ich euch, in der Gegenwart von Christus jetzt nach vorne zu kommen, in dem Namen von Jesus. Nimm ihn als deinen Erretter an, während wir jetzt mit unseren gebeugten Häuptern singen. Glaube nur, glaube. Möchtest du, dass ich mit dir bete? Möchtest du hierher kommen? Alle Dinge sind möglich. Möchtest du? Glaube nur, dass er hier ist. Denk doch nur, dieser liebliche eine, bei dem du einmal vor Gericht stehen musst, wenn die Sünde dir zu schaffen macht, möchtest du dann nicht nach vorne kommen? Glaube nur, das stimmt. Komm direkt hierher, Schwester. Noch jemand anderes, der direkt kommen möchte, kommt direkt vorwärts. O Herr, ich, das ist richtig. Darum geht es, komm. Herr, ich will glauben. Herr, ich werde gerade jetzt glauben. Du bist hier. Ich habe es versucht, Herr, aber ich weiß es nicht. Alle Dinge sind möglich. Herr, ich glaube. Ich möchte richtig stehen vor Gott. Ich möchte es. Gott segne euch Jungen, die ihr von draußen kommt. Jemand fragt, Bruder Brennan, möchtest du nicht, dass sie hier hineingehen? Der Übersetzer. Nun, das ist in Ordnung, Bruder. Es ist in Ordnung, ich werde direkt dort hinuntergehen, ich werde euch alle mit hinabbitten. O Herr, ich glaube, alles ist möglich, o Herr. Ich, Herr, nachdem du vor 1900 Jahren von den Toten auferstanden bist, hast du hier eine Verheißung gegeben, dass wir dich in den letzten Tagen sehen würden und dass du genau diese Sache tun würdest. Und du bist hier heute Abend direkt herabgekommen, direkt vor unseren Augen in diesem verstandesmäßigen Zeitalter, dem wissenschaftlichen Zeitalter, und hast jedes Gesetz der Wissenschaft gebrochen. Hast alles gebrochen, was die Kritiker gesagt haben, und bist direkt in unsere Mitte gekommen und hast bewiesen, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich will glauben, Herr, ich glaube, während wir es noch einmal singen. Herr, ich glaube. Möchtet ihr jetzt kommen, die andere von euch, kommt direkt her, steht alle auf. Alle, die heute Abend Christus annehmen wollen, möchtet ihr nicht kommen? Alles ist möglich. O Herr, ich glaube. O Herr, Herr, ich will glauben. Nichts anderes muss mehr getan werden, Herr. Dieses ist das letzte Zeichen, welches du verheißen hast. Das Predigen des Wortes, die Heilung der Kranken. Denk daran, das Wort ist gepredigt worden und die Kranken sind geheilt worden. Aber hier sehen wir das letzte Zeichen für die herausgerufene Gemeinde, die herausgerufene pfingstliche Gemeinde. Es ist das letzte Zeichen. Ich will glauben. Nun, diese sind hier gekommen. Es ist eine vollkommene Zahl heute Abend. Es sind 7 und das bedeutet Vollständigkeit. Ich wollte nur sicher sein. Der Heilige Geist. Ihr seht mich nie dabei, dass ich einen Heilungsgottesdienst habe und mich dann umdrehe und einen Altarruf gebe. Aber der Heilige Geist sagte, tue es. Seht ihr? Tue es gerade jetzt. Dies ist die richtige Zeit. Tue es. Ich dachte, ich übergebe es jetzt Bruder Mac. Er sprach, tue es. Hier sehen wir sie. 7, die vollständige Zahl. Es könnte ihr letzter Ruf gewesen sein, aber sie haben darauf reagiert. Sie haben genau das getan, was Gott ihnen gesagt hat. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Sie sind vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Wer sich meiner schämt vor den Menschen, dessen werde ich mich vor meinem Vater und den heiligen Engeln schämen. Aber wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater und den heiligen Engeln bekennen. Hier stehen sie, 3 Männer und 4 Frauen. Und habt ihr gewusst, dass es sich auf diese Weise mit der Geburtsrate auf der Welt verhält oder in den Vereinigten Staaten? Immer 4 Frauen auf 3 Männer. Auf diese Weise verhält es sich mit den Geburtsraten. Hier sehen wir heute Abend wiederum die Geburtsraten. Sie kommen in die Gemeinde zurück. Amerika erhält seinen letzten Ruf. Es ist zu Ende mit ihr. Das ist alles. Wir befinden uns in der Endzeit. Jetzt frage ich mich, ob ein paar Frauen, ein paar gute Mütter oder Frauen hier, die mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, 3 oder 4 von euch, hierher kommen würden und sich mit zu diesen Schwestern hinstellen, während ich hingehe, um für sie zu beten. Und 3 oder 4 Brüder, vielleicht unsere Predigerbrüder hier, dass sie herabkommen, um bei diesen feinen jungen Männern zu stehen, die hier stehen, während wir das miteinander bezeugen. Ich komme jetzt herunter, um zu beten und diesen Menschen die Hände aufzulegen. Ich möchte, dass jede Person in dieser Gemeinde mit mir zusammen glaubt, während wir beten. Das ist richtig. Gott segne euch, Brüder. Ich komme mit euch hinunter, um ihnen die Hände aufzulegen. Jetzt möchte ich, dass jedermann wirklich ehrfürchtig ist. Wenn ihr das bitte für einen Augenblick seid, es ist der heiligste Teil. Jetzt schaut, dies ist alles, was sie tun können. Wisst ihr, sie haben die Stimme Gottes gehört und sie sind hierher gekommen. Diese jungen Männer in diesem Alter und diese Frauen in diesem Alter sind hierher gekommen, um ein öffentliches Bekenntnis abzugeben, dass sie mit der Sünde abgeschlossen haben. Ich sagte, wer auch immer Jesus Christus als seinen Erretter annehmen möchte, soll nach vorne kommen. Die Gegenwart Gottes tat die Gedanken kund und sagte den Menschen, was mit ihnen verkehrt gewesen war, wer sie waren, etwas über sie und wo sie hergekommen sind. Wenn das nicht Christus ist, was ist es dann? Es ist eine Verheißung. Gott sagte, dass er es tun würde. Um diese Menschen haben vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, sie waren Sünder und sagten, ja, ich glaube dieses. Das ist alles. Dort wurde das Wort sichtbar gemacht. Es wurde Fleisch gemacht. Das Wort ist wiederum Fleisch gemacht. Gott wirkte durch menschliches Fleisch. Wir wissen, dass es wahr ist. Sie kamen her und sprachen, ich habe mit der Sünde abgeschlossen. Das ist ein öffentliches Bekenntnis. Das bewirkt es. Nun, ihr lieben Leute, die ihr hierher gekommen seid, eines Tages werde ich dir begegnen müssen, Schwester, jenseits der Grenze jedem von euch. Ich werde euch dort drüben begegnen müssen. Ich muss mich für das verantworten, was ich gesagt habe. Brüder, ich muss mich dafür verantworten. Ihr mögt mächtig feine Sachen getan haben. Ihr mögt euren Eltern gehorsam gewesen sein. Ihr mögt wundervolle Sachen getan haben. Aber die größte Sache, die du je in deinem Leben getan hast, ist das, was du gerade jetzt tust. Seht ihr? Das ist die größte Sache, die du je getan hast. Nun, Gott hat seinen Geist herabgesandt und bewiesen, dass genau dieser durch mich geredet hat und gesagt hat, gebe einen Altarruf. Wenn du jemals zuvor in Versammlung gewesen bist, dann weißt du, dass ich das sonst nicht tue. Ich übergebe es sonst dem Pastor. Aber er sprach, tue dieses. Seht ihr? Dann tat ich es. Ganz schnell machte ich das dann. Hier drüben gab es jemanden und irgendwo sah ich, wie sich dieses Licht über ihnen bewegte. Ich begann und ganz plötzlich hörte es auf. Habt ihr das bemerkt, wie sich das änderte? Er sagte, tue dieses. Fordere genau jetzt dazu auf. Das war alles, was ich tun konnte. Richtig. Es war alles, was ich machen konnte. Hier seht ihr es. Nun, Jesus sagte hier im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24 folgendes. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Glaubst du das, mein Junge? Glaubt ihr das, jeder einzelne von euch Männern? Glaubt ihr Frauen das? Das ist alles, was ihr tun könnt. Was tut man dann als nächstes? Annehmen. Es gibt nichts, was du tun kannst. Sprich in deinem Herzen, Herr, es tut mir leid, was ich getan habe. Ich nehme froh das an, was Jesus für mich getan hat. Heute Abend, von dieser Stunde an, werde ich für ihn leben. Ich werde Jesus Christus als meinen Erretter annehmen. Ich werde die christliche Taufe annehmen. Ich glaube, dass du mich mit dem Heiligen Geist füllen wirst. Ich möchte für dich leben. Nur eine kleine Weile und du wirst feststellen, dass sich alles verändert hat und du eine neue Schöpfung bist. Das neue Leben kommt herein und von da an lebst du. Ich werde dir wieder begegnen beim Gerichtsstuhl von Christus, jedem einzelnen von euch. Ich werde euch dort begegnen. Ich werde mich dafür verantworten müssen, was ich, Gott wird mich dafür verantwortlich machen. Aber wenn ihr es annehmt aufgrund, sprecht, was immer ich getan habe, weißt du. Ich bin hier vor diesen Menschen hergekommen, um zu zeigen, dass es mir leid tut. Ich wollte das nicht. Ich will es auch nicht mehr tun. Ich bin damit fertig. Das ist es was. Jetzt möchte ich, dass ihr eure Häupter beugt. Ich möchte, dass jeder einzelne von euch Brüdern und Schwestern mir die Hände auflegt. Ich möchte, dass jede Person aus der Gemeinde hier, jeder Christ, sein Haupt im demütigen Gebet beugt, während ich bete. Wollt ihr mit mir beten, dass Gott dieses Anliegen gewähren wird? Nun, himmlischer Vater, hier steht eine Frau, die weint. Eine junge Frau, eine wunderschöne junge Frau, die hier steht und weint. Es tut ihr leid. In eine leere Stelle auf dem Tonband, der Übersetzer. Es bestätigt das, wovon du gesprochen hast, dass du es tun wirst. Du hast verheißen, dass du es tun würdest. Du bist herabgekommen, du hast die Kranken und die Sterbenden geheilt. Sie sind vom Tode zum Leben verwandelt worden. Und dann sind einige, die geistlich am Sterben lagen, zum Altar geeilt. Die Engel im Himmel freuen sich gemäß dem Worte Gottes, weil die Verlorenen zurückgekehrt sind. Jesus treibt die Teufel mit den Finger Gottes aus. Aber wenn er ein Schaf errettet, dann legt er es auf seine Schulter, den stärksten Teil seines Körpers, und bringt es herein. Jetzt sind wir hier, Herr. Sie gehören dir. Ich übergebe sie dir heute Abend als Liebeszeichen deiner Gegenwart. Bewahre sie im vollkommenen Frieden, Herr. Schenke ihnen ewiges Leben, damit sie niemals sterben, sondern für immer leben. Gott, du hast verheißen, dass du ihn am letzten Tag auferwecken wirst. Ich glaube dieses und sie gehören dir. Jeder Mann soll sein Haupt jetzt gebeugt halten. Ich möchte euch fragen, die ihr jetzt gerade zum Altar gekommen seid, ob ihr aus der Tiefe eures Herzens und in Aufrichtigkeit gekommen seid. Glaubt ihr aus der Tiefe eures Herzens, dass die Bibel richtig ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, an eurer Stelle gestorben ist? Ihr seid dessen nicht würdig. Ihr seid unwürdig, ihr wisst das. Aber weil ihr unwürdig seid, hat Gott ihn gesandt, den einen, der würdig ist, damit ihr in eurer Unwürdigkeit zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht werdet. Etwas in eurem Herzen sagt euch einfach, dass dieses richtig ist und ihr nehmt es an. Ihr glaubt es von ganzem Herzen und nehmt ihn als euren Erretter an. Es ist nichts, was ihr getan habt, sondern was ihr glaubt, was er getan hat. Ihr glaubt es. Ich möchte, dass ihr eure Hand erhebt und sprecht, ich nehme jetzt im Namen von Christus, Jesus Christus an, um dort meinen Platz einzunehmen. Das ist alles, was er tun möchte, euren Platz einnehmen. Gott segne dich und Gott segne dich. Er wird meinen Platz einnehmen. Jetzt möchte ich, dass ihr euch einmal zur Versammlung hin umdreht, direkt zur Versammlung hin. Dreht euch so herum zur Versammlung hin. Ich möchte, dass ihr Leute, die ihr betet, dass ihr alle diese Menschen hier anschaut. Schaut sie euch jetzt an, wie sie ihre Hände erheben. Ihr, die ihr wisst, dass ihr Sünder wart und jetzt vom Tode zum Leben hindurchgedrungen seid, erhebt eure Hände noch einmal so in die Luft. Erhebt eure Hände. Ich möchte, dass ihr in der Versammlung, die ihr sie als eure Brüder und Schwestern annehmt, eure Hände auf diese Weise erhebt. Nun, da seht ihr es. Ehre sei Gott. Preis sei Gott. Sie gehören dir. Sie sind Söhne und Töchter Gottes, die Erlösten. Jetzt lasst uns jeder einzelne unsere Häupter beugen und Gott Dank bringen für das, was er für sie getan hat. Wie viele hier drinnen, die krank waren oder sich krank fühlten, möchten jetzt ihre Hand erheben und sprechen: Ich glaube, dass ich weiß, dass die Gegenwart von Jesus Christus mich heute Abend gesund gemacht hat. Ich bin nicht mehr krank. Erhebt eure Hände, jeder Einzelne. Schaut euch das an, die ganze Versammlung. Fein, ich bin jetzt gesund durch das Blut von Jesus Christus. Jetzt lasst uns noch einmal die Häupter beugen. Jeder Einzelne von euch Leuten, kommt her, legt diesen Menschen eure Hände auf, ihr Christen. Ihr möchtet ihnen die rechte Hand der Gemeinschaft geben und sie segnen und sie in eure Gemeinde einladen oder was immer ihr tun wollt. Gott sei mit euch. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Jeder Einzelne von uns soll in seiner eigenen Weise Gott den Dank dafür geben, was er getan hat. In Ordnung, lasst uns unsere Häupter beugen. Bruder Mac, würdest du nicht hierher kommen und uns in diesem Gebet leiten?